Willkommen zu Liedkultur Nummer 2. Jetzt mit zwei Gästen, nämlich Christopher Lauer, den man schon aus Nummer 1 kennt, und Jakob Fender. Jetzt geht's um beredte Bilder, nämlich Comics. Wieder ist im Titel ein seltsames Wort. Beredt. Und was soll uns beredt sagen? Was meinst du, Jakob?
Das ist ja quasi der Punkt am Medium Comic, dass wir ein Comic anders lesen als ein Buch. Und zwar beim Comic lesen wir nicht nur Buchstaben und Sprechblasen, sondern wir müssen Bilder auch lesen. Das Medium Comic spricht zu uns durch Symbolik, durch Farbgebung, durch Komposition. Und das ist alles, das ist auch was man eigentlich erstmal lernen muss. Das wissen vielleicht Leute, die sich mit Comics nicht so auskennen, nicht, dass man das ein bisschen lernen muss, wie man einen Comic zu lesen hat. Und die Bilder sprechen zu uns sozusagen.
Genau, ja. Und eigentlich wollte ich noch ein bisschen was über das Wort beredt sagen, denn das weiß Jakob leider noch nicht. Ich habe immer ein seltsames Wort im Titel, das ist sozusagen Programm, um ein bisschen Werbung zu machen für selten verwendete Wörter. Und beredt ist ein solches. Ja, beredt ist zu uns gekommen, im Grunde in einer nicht standardgemäßen Form. Denn die standardgemäße Form von beredt ist tatsächlich beredet. Aber da schon Luther dieses Wort gebraucht hat, in dieser seltsamen Form gibt es das bis heute als im literarisch konnotiertes, literarisch gekennzeichnetes Wort. Und das ist eigentlich einfach eine Verdeutschung des Worts eloquent. Und überall da, wo Luther in der Vulgata eloquent gelesen hat, hat er dann beredt daraus gemacht. Und so ist es dann bei uns geblieben. Das ist im Übrigen deshalb interessant, weil Luther ja immer behauptet, aus den Originalquellen zu übersetzen. Aber das ist so ein Punkt, wo man vielleicht erkennen kann, dass auch die lateinische Fassung der Bibel zur Grundlage genommen hat. So, das war jetzt Wissensverbreiterung und jetzt kommen wir von der Bibel zu den Comics.
Die Bibel gibt's auch als Comic.
Ah ja.
Habe ich aber auch nicht gelesen.
Ja, gut, das passt dann in die Kategorie Comics, die wir nicht gelesen haben.
Ja, ich weiß aber auch nicht, ob man das gelesen haben muss.
Ja, muss man vielleicht nicht. So, dann steigen wir mal ein. Gleich als erstes steht hier Watchmen.
Ja,
die verfilmten Comics. Ja, Jakob, sag mal
was. Soll ich jetzt zu der Verfilmung was sagen oder zu dem Comic? Ich kann erstmal was zu Watchmen allgemein sagen. Also für die das nicht kennen, Watchmen gilt gilt allgemein unter Expertenkreisen als das beste Comic aller Zeiten. Das möchte ich auch nicht anstreiten. Also es ist definitiv eins der erfolgreichsten Comics aller Zeiten. Das hat war auch eins der ersten, was wirklich über diese Szene der Comic-Literatur hinaus bekannt wurde, also auch in seriösen Literaturkreisen. Comics werden ja immer ganz gerne so ein bisschen abgekupfert als Kinder- und Jugendunterhaltung für 15-jährige pubertierende Jugendliche, was naja auch durchaus auf viele Comics zutrifft. Aber Watchmen hat seriöse Literaturpreise gewonnen, ist in die Time Top 100 gekommen, es wird von Literaturkritikern hochgelobt, und zwar, das ist ein Meisterwerk von einem Comicbuchautor namens Alan Moore, der auch selber als der beste Comicautor aller Zeiten gilt, ist von 1986. Und das ist ein Epos, was gleichzeitig die Geschichte der Comics von den Anfängen von 1938 bis zur Bronze Age, bis zum Ende der Silver Age, Ende der 80er beschreibt und aber auch eine Parabel auf den Kalten Krieg ist und auf die Geschichte Amerikas, auf die Nixon-Regierung, auf die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und den UdSSR.
Aber es spielt zeitlich nicht zur Zeit der Nixon-Regierung, obwohl Nixon-Regierung.
Genau, also das ist genau.
Alternative History.
Genau, das ist nämlich noch ein Punkt von Watchmen. Das spielt 1985 und der Präsident ist Nixon. Und zwar hat er seine vierte Amtszeit angetreten, nachdem er die Verfassung geändert hat, um genau das zu dürfen.
Chavez-mäßig.
Ja. Da gibt es auch einen guten Grund für, und zwar, dass die Prämisse für Watchmen ist quasi, das möglichst realistisch aufzuspinnen, was wäre, wenn es in unserer Welt Superhelden gäbe. Mhm. Und Alan Moore geht eben davon aus, genau zu der Zeit, zu der in unserer Welt die ersten Superhelden-Comics rausgekommen sind, also Ende der 30er, Anfang der 40er Jahre, haben sich in dieser Version der Zeitgeschichte Menschen dazu entschlossen, sich zu kostümieren und quasi Selbstjustiz zu betreiben und als Superhelden verkleidet Verbrechen zu bekämpfen. Und das hat dann natürlich, es wurde dann zu einem großen Boom, es kommen immer mehr. Der Punkt ist auch, also es sind keine Superhelden mit Superkräften, zumindest da noch nicht. Es gibt dann tatsächlich später einen, der auch Superkräfte hat, aber der Großteil der Charaktere hat keine Superkräfte, das sind einfach nur verkleidete Verbrechensbekämpfer, also so wie Batman zum Beispiel, der ja auch keine Superkräfte hat. Und Alan Moore spinnt das eben weiter. Was hat das für Auswirkungen auf eine Gesellschaft, wo Selbstjustiz in Form von kostümierten Polizisten oder kostümierten Verbrechensbekämpfern gelebt wird? Ja.
Ich glaube, weil gerade die Frage auch im Chat aufkommt, ist, dass du nochmal mehr auf dieses Golden Age, auf die Silver Ages. Age ja. eingehen
sollst. Ja, das ist, ja, das ist ganz wichtig.
Obwohl ich
ja.
Watchmen gelesen habe. Aber.
Ja, das ist ein wichtiges Konzept, wenn man Comics so ein bisschen einordnen möchte. Also es gibt im Grunde vier Ages, in die man Comics so grob einordnen kann. Das ist Golden Age, Silver Age, Bronze Age und Modern Age, wobei die Modern Age auch manchmal Iron Age genannt wird.
Das ist ja wie bei der lateinischen ja. Literatur, das ja. ist doch auch so, das goldene Zeitalter.
Ja, das ist eben
auch die Anlehnung.
Ja. Also. Naja, das ist, man versucht ja auch, also die Comic Scholars versuchen ja Comics immer in ein seriöses Licht zu rücken, und da helfen solche Epochen immer. Mhm. Das klingt dann alles schön akademisch. Ja, also die Golden Age ist quasi das klassische Zeitalter der Comics. Das ging so mit dem Aufkommen von Superman in Action Comics Nummer 1 1938 bis Ende der 40er, Anfang der 50er. Damals wurden die ganz klassischen Superhelden geschaffen. Das sind Captain America, Wonder Woman, Batman, Superman natürlich und ja, der Flash ein bisschen später. Sozusagen, also wirklich die Standard-Superhelden, die ja auch ja im Grunde die bekanntesten sind. Und das ist der Comic-Boom, der in den 40er Jahren in den USA sehr stark war, ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg ziemlich stark zurückgegangen. So Mitte der 50er Jahre, da wurden dann auch Comics eine immer stärkeren Zensur unterworfen durch den McCarthyismus und so weiter. Und dadurch sind vor allem auch Superhelden-Comics sehr, sehr stark zurückgegangen, bis sie dann Anfang der 60er, beziehungsweise Ende der 50er, einen neuen Boom erlebt haben. Und das war dann die sogenannte Silver Age. Da wurden Comics so ein bisschen neu erfunden. Da ist dann zu der damals dominanten Comicfirma DC, die es ja auch heute noch gibt, die zweite große Firma dazugekommen, Marvel, die mit neuen Superhelden den Markt belebt hat. Und zwar mit facettenreicheren, also mit Antihelden und mit Superhelden, die eben nicht so dieses Superman-artige hatten, sondern die eben auch selber Probleme hatten und mit denen sich die Leute besser identifizieren konnten. Das waren Spider-Man, das waren Fantastic Four zum Beispiel. Und die haben dann die sogenannte Silver Age eingeläutet. Das ging so von ja Anfang der 60er bis in die 70er rein. Und dann gab es wieder einen Bruch. Comics wurden sozialkritischer, wurden realistischer, haben mehr soziale Themen etc. angesprochen. Und das war dann die sogenannte Bronze Age. Und die hat bis Ende der 80er angehalten, und deren Ende wird allgemein mit Watchmen und Watchmen von Alan Moore und The Dark Knight Returns von Frank Miller angesetzt. Und das waren eben dann Comics, die sehr, sehr dunkel, sehr, sehr ernst waren, sehr mit sehr, sehr ernsten Themen sich befasst haben, überhaupt nicht mehr episch waren. Und das hat dann die sogenannte Modern Age eingeläutet, beziehungsweise damals wurde es noch Dark Age genannt, weil viele dann auf diesen Zug aufgesprungen sind, auf diesen Dark Knight Returns Zug und haben dann eben alle Grim and Gritty Comics gemacht und alles war nur noch irgendwie schlecht und dunkel und mit monochromen Farben und brutal.
Hängt ja auch mit der Zeit zusammen.
Ja, ja, genau. Das ist, man kann Comics auch immer sehr gut an der Zeitperiode messen. Mhm. Also diese Dark Age ging dann so bis Ende der 90er, wird aber heute als Teil einer größeren Modern Age gesehen, in der wir uns jetzt immer noch befinden. Also bis in die 2000er, wobei es Anfang der 2000er wieder fröhlicher geworden ist in den Comics.
Aha.
Ja, das so als kurzen Umriss.
Ja, aber Watchmen ist ja ein relativ neuer Comic, oder?
Ja, naja, wie gesagt, also Watchmen ist entweder 87, der letzte Bronze Age oder der erste Modern Age Comic sozusagen. Also in Terms of Comics relativ neu.
So, vielleicht kann man kurz nochmal die Handlung von Watchmen zusammenfassen, damit die es nicht kennen, wissen, worum es geht.
Ja, das ist schon mal gar nicht so einfach.
Ja.
Es gibt einen Plot und es gibt eine Handlung. Und
ja, das stimmt.
Also,
ich meine, das ist das, was ich eigentlich sehr gut fand an dem Comic. Ich mag ja auch Filme, die nicht so linear sind. Und es ist eben auch, es sind viele Rückblicke, es ist alles total durchmischt. Dann gibt es immer noch diese nicht-comichaften Teile dazwischen, nochmal andere Texte. Und dann gibt's dann noch eine Geschichte in der Geschichte und so. Aber du wolltest was sagen, Christoph.
Ach so, nö, also ich glaube, dass Jakob das wahrscheinlich irgendwie viel besser erklären kann als ich, aber dann vielleicht unterbrichst du mich einfach, wenn ich groben Blödsinn erzähle. Also wie Jakob das eben schon richtig beschrieben hat, geht es halt in Watchmen um Superhelden, die halt eben keine Superheldenkräfte haben. Und dann gibt es auch, und das wird ja auch so erzählt, gibt es mehrere quasi Generation von Superhelden in der Geschichte. Und ich glaube, da kannst du jetzt wieder, ich glaube, am Anfang war dieser Typ zum Beispiel The Hooded Justice.
Ne? Hooded Justice war der allererste Superheld.
Genau, war der allererste Superheld und das war, glaube ich, sogar ein Deutscher. Oder
ein deutscher Preiswrestler.
Genau, ein deutscher Preiswrestler.
Genau, Vogel oder so hieß der da, ne? Hatte nicht so einen komischen Namen?
Nee.
Müller oder so.
Ja,
irgendwie sowas. Also ein guter deutscher Preisboxer. Und der hatte auch, glaube ich, einen sehr schönen Schnauz. Und genau, der fängt also damit an und es wird in der Zeitung darüber berichtet und es kommen immer mehr Leute dazu, also wie zum Beispiel...
Silk Spectre war die zweite.
Und es gab dann noch den Dollarbill und den ersten Night Owl.
Genau.
Ja, also das war dann eine erste Generation von Superhelden. Und da fängt das dann auch schon im Grunde genommen an mit den tragischen Geschichten. Also dieser Dollarbill zum Beispiel musste dann damals ein Dasein fristen als Wachmann für eine...
Naja, was heißt ein Dasein fristen? Bei Dollarbill war es ja so, der wurde von einer Bank erzeugt sozusagen.
Ja,
also
genau.
Die haben sich gedacht, es wäre doch ein toller Publicity-Stunt, einen eigenen Superhelden zu haben. Und deshalb haben sie einfach einen Stuntman oder sowas engagiert und den zu einem Superhelden gemacht. Also er hat ein Kostüm bekommen und war dann der Superheld, der diese Bank beschützt. Und der hieß natürlich Dollar Bill.
Ja.
Und da gab es aber dann eine ganz tragische Geschichte. Der hatte nämlich ein Cape.
Genau.
Und es gab einen Banküberfall.
Ja.
Und er ist mit seinem Cape in der Drehtür hat sich verhindert und wurde dann erschossen.
Ja.
Und das war also der erste tragische Superheldentod in der Geschichte von Watchmen.
Und daher kommt nämlich dieses keine Capes bei The Incredibles.
Genau, das ist The Incredibles ist auch eine ganz tolle Dekonstruktion von dieser Superheldengeschichte.
Ja, ja. Okay, also es geht dann weiter, es gibt dann so eine zweite Generation von Superhelden in diesem Buch mit dem zweiten Night Owl und dem zweiten Silk Spectre und dem Clown. Ne?
Der Comedian.
Der Comedian, genau.
Der Comedian. Und dann gibt es noch Captain Metropolis und natürlich Dr. Manhattan.
Ja, Dr. Manhattan ist ja dann echt...
Der ist besonders, weil der hat tatsächlich Superkräfte.
Genau, das ist das einzige übernatürliche Element in der ganzen Geschichte ist dieser Dr. Manhattan. Also das ist auch so eine klassische Origin-Story im Grunde. Das ist ein Physiker, da geht ein Experiment schief und der wird in seine Atome zerlegt und baut sich dann selber wieder zusammen und wird zu so einem gottartigen Wesen irgendwie.
Ja. Und Ozymandias haben wir jetzt vergessen.
Ja, genau.
Ozymandias, der spielt dann auch innerhalb des Plots
eine ganz wichtige
Rolle.
Wir wollen ja nicht alles verraten.
Wir wollen nicht alles verraten. Genau. Und Genau, und dieser Comedian ist halt im Grunde genommen auch der Anlass des ja, Buches.
Tod,
genau. Weil er wird nämlich am Anfang des Comics wird er umgebracht. Und dann kommt
Rorschach.
Rorschach. Genau, Rorschach haben wir auch vergessen zu erwähnen, der zeichnet sich dadurch aus, dass er halt voll in dieses Superhelden Vigilante, also Selbstjustiz drin ist und auch im Grunde genommen bei ihm die Frage ist im Grunde genommen seine echte Person, sein alter Ego, weil er so vollkommen in dieser Rorschach-Rolle irgendwie aufgeht und der zeichnet sich dadurch aus, dass er eine Maske hat, die mit Pigmenten irgendwie behandelt worden ist.
Zwei verschiedene Öle, die irgendwie in seiner Maske hin und her schwimmen und dadurch sich immer so Rorschach-testartige Muster bilden.
Ja.
Und die dann natürlich visuell vom Zeichner benutzt werden, um bestimmte Emotionen darzustellen und so. Das ist auch ganz interessant.
Ja. Und der zeichnet sich halt auch so durch so eine gewisse MacGyver-Fähigkeit aus, dass er also mit einfachen Mitteln auch in der Lage ist, sich quasi straßenkampfmäßig zu wehren. Also dann gibt's da eine Szene, wo die Polizei ein Haus stürmt, wo sie ihn verhaften wollen. Und er wehrt sich dann mit einer Sprühdose und Pfeffer und Streichhölzern. Also das ist alles sehr interessant. Obwohl er hinterher doch verhaftet wird.
Was ja wichtig ist für den weiteren Verlauf der Geschichte.
Was wichtig ist für den weiteren Verlauf der Geschichte. Es gibt eine Liebesgeschichte.
Ja, das ist auch, ja gut, aber die ist jetzt wahrscheinlich so ziemlich das Unwichtigste.
Ja, dann ist echt unwichtig.
Die hat auch nicht so viel literarisches Gewicht, meiner Meinung nach. Ja. Genau, nochmal ein bisschen zum Plot. Also es fängt eben damit an, dass der Comedian umgebracht wird, was Rorschach dann auf die Spur bringt. Es möchte jemand kostümierte Superhelden umbringen. Und im Grunde, also der ganz oberflächliche Plot ist einfach nur, Rorschach versucht rauszufinden, wer die Superhelden tötet, so ungefähr. Also der Plot ist jetzt wirklich auch komplexer als das, aber was eben das Komplexe an der Geschichte ist, ist die ganze Hintergeschichte, der ganze Hintergrund. Also es ist eben, es geht um diese einzelnen Charaktere und deren Geschichte in dieser Zeit und es wird diese Gesellschaft aus allen möglichen Winkeln beleuchtet, wie Superhelden in so einer Gesellschaft funktionieren und wie so eine Gesellschaft mit Superhelden funktioniert. Und zum Beispiel wurden Ende der 50er Jahre im McCarthyismus Superhelden verboten. Also kostümierte, also diese Lynchjustiz sozusagen wurde verboten, illegalisiert und es gibt nur noch bestimmte Superhelden, die im Auftrag der Regierung arbeiten dürfen. Ja. Und das ist interessanterweise der Comedian, der ein ziemlicher Faschist ist. Ja. Also der hat überhaupt kein Gewissen und der ist eben im Vietnamkrieg, wird der eingesetzt von der Regierung und tötet da schwangere Frauen unter anderem.
Ja,
und da kommt dann auch wieder diese alternative Geschichte. Und zwar bei Watchmen ist es so, Amerika hat den Vietnamkrieg gewonnen durch den Einsatz vom Comedian und von Dr. Manhattan.
Ja.
Der Krieg hat da irgendwie ungefähr 2 Wochen gedauert. Amerika hat den gewonnen und Vietnam wurde zum 51. Staat. Und das hat Nixon so eine Popularität verschafft, dass er dann gleich bis 85 an der Macht geblieben ist.
Also mit Dr. Manhattan muss man dann vielleicht auch an der Stelle sagen, erinnere ich mich jetzt richtig, der wird dann da auch als Gottheit verehrt.
Ja, genau. Die Vietnamesen möchten ihm gegenüber persönlich kapitulieren, sozusagen.
Also, und das ist aber auch dann der Punkt, das ist in dem Comic auch dann irgendwie super dargestellt, weil Dr. Manhattan quasi halt so eine gewisse Allmacht oder fast allmächtig ist, so wird er halt dargestellt in diesem Comic dann irgendwie meterhoch sind es jetzt Laserstrahlen oder Energiestrahlen,
ja,
Hubschrauber vernichtet und also da halt tatsächlich wie eine Gottheit durch die Pampa läuft und halt den Vietcong besiegt.
Ja.
Ja.
Ja, und eben das eigentlich Interessante an Watchmen sind natürlich die ganzen Parallelen. Also du hast einerseits dieses ganze historische und politische, also zum Beispiel Dr. Manhattan ist natürlich eine Parabel auf den Nuclear Scare. Also er steht quasi für die Atombombe. Er hat auch das Zeichen von Wasserstoff auf der Stirn und er steht quasi für die in dieser Geschichte für die nukleare Übermacht der USA. Und dann hast du andererseits auf einer anderen Bedeutungsebene die Geschichte der Comics. Zum Beispiel, dass die Superhelden verboten werden in den 50er Jahren, ist eine Parabel auf den sogenannten Comics Code Authority, der im McCarthyismus eingeführt wurde, wo Comics ganz extrem zensiert wurden, also so eine FSK hoch 10, wo also die Ehe durfte nicht negativ dargestellt werden, Polizisten durften nicht negativ dargestellt werden, das Gute musste immer gewinnen, es durfte nicht über Drogen geredet werden, auch wenn es absolut negativ war, etc. etc. Und die ganzen Comicfirmen haben sich sozusagen, naja, pseudo-freiwillig daran gehalten. Es war kein offizielles Gesetz oder so, aber es war eben, naja, Red Scare und so. Man wusste ja, was passiert, wenn man sich daran nicht hält. Und da hat man eben bei Watchmen die Parabel, dass diese ganzen Superhelden eben verboten werden und nur noch die von der Regierung anerkannten, die zufälligerweise die mit der fragwürdigsten politischen Einstellung sind, dann noch agieren dürfen sozusagen.
Ah, ja.
Und man hat eben auch diese zwei Generationen von Superhelden, wobei die erste sozusagen die Golden Age, die klassischen Helden darstellen, und die zweite, also das sind die heroischen, die epischen, und die fallen dann irgendwann, die gehen vollkommen kaputt, gehen zugrunde an ihrem Superhelden-Dasein, und dann kommt die zweite Generation, die von Selbstzweifel geprägt ist und so weiter, und die dann tatsächlich irgendwie eigentlich viel heldenhafter ist. Mhm. Ja, also das ist dann, wenn man sich mit Comicgeschichte auskennt, nochmal eine weitere Bedeutungsebene dem Comic.
Da gibt es ja auch diese Geschichten in der Geschichte. Da gibt es ja zum Beispiel nochmal ein Comic im Comic.
Genau, das ist noch so ein weiteres Gedankenexperiment von Moore. Und zwar hat er sich gedacht, in einer Gesellschaft, wo Superhelden real sind, wären Superhelden-Comics nicht erfolgreich, weil die Menschen wüssten, was Superhelden eigentlich anrichten. Und das ist nicht so toll, wie es in den Comics immer dargestellt wird. Mhm. Deshalb, also es gab Superman-Comics, die wurden aber sehr schnell wieder eingestellt, weil es dann echte Superhelden gab, und dann hatten die Leute keinen Bock mehr auf Superman. Mhm. Und stattdessen sind Piraten-Comics zum großen Genre geworden.
Das kann ich ja gar nicht verstehen.
Ja.
Ja, und, aber diese Piraten-Comics, also diese Piraten sind auch, also eine Karikatur ihrer selbst.
Ja, ja, genau. Ja. Also das sind ganz übertriebene, so Swashbuckling und, also so eine Mischung aus Swashbuckling und Horror. Und da gibt es eben einen Comic im Comic, der immer von so einem kleinen Jungen gelesen wird, und der dann gleichzeitig noch eine Parallele zur eigentlichen Geschichte ist, und da verschwimmen dann gegen Ende die Textboxen und
das ist auch sehr schön
die Geschichten laufen parallel.
Ja, dass da plötzlich ein Zusammenhang besteht. Aber das dürfen wir jetzt wieder nicht verraten, um nicht zu spoilern. Und dann hast du mir auch nochmal erzählt, das war mir gar nicht aufgefallen, dass die Struktur auch so merkwürdig ist, dass man in der Mitte so eine Spiegelung hat.
Genau, das ist nämlich das auch mal noch ein Experiment. Also ich finde ja Moore absolut genial, weil er spielt mit dem Medium Comic, und das ist auch eine der faszinierendsten Sachen an Watchmen. Das hat ja eine sehr, sehr klassische Struktur mit diesen Panels, die zu der Zeit gar nicht mehr so üblich war. In den 80ern haben eigentlich die Comiczeichner angefangen, diese klassische 9 Panels pro Seite Struktur aufzubrechen und so ein Bleed auf die ganze Seite zu machen und mit vielen Splash-Pages und sowas und die Panels irgendwie irregulär zu machen und ineinander verwoben und so. Und Moore hat sich ganz bewusst für eine klassische Struktur entschieden, wie sie eigentlich im Golden Age und im Silver Age üblich war. Und die wird genau an einer Stelle unterbrochen, und zwar genau in der Mitte des Buches, im 5. oder 6. Kapitel. Auf jeden Fall, das Kapitel heißt Fearful Symmetry. Da ist genau in der Mitte des Kapitels ein Panel, das geht über beide Seiten. Und da ist eine Szene, wo Ozymandias, also einer von den Helden, wird angegriffen von einem Attentäter und schlägt den nieder. Und diese Szene sieht man in der Mitte vom...
Das ist doch nicht nur ein Bild.
Vom Kapitel. Genau, also es ist ein großes Bild, und an der Seite sind jeweils drei Panels.
Triptychon.
Genau, ja, das ist wie so ein Triptychon, so ein bisschen, genau. Und diese Panels sind gespiegelt. Also es ist, die Handlung spiegelt sich. So, damit fängt's an. Und jetzt, für alle, die das Comic vielleicht da haben oder das als PDF haben oder so, können ja mal anfangen, von dieser Seite aus jeweils gleichzeitig nach vorne und nach hinten zu blättern. Und die werden feststellen, dass sich jeweils die erste und die letzte Seite, die zweite und die vorletzte Seite, die dritte und die vorvorletzte Seite und so weiter perfekt spiegeln. Und zwar in der Handlung, in den Charakteren, die vorkommen, in den Dialogen, in der Symbolik und in der Farbgebung ist dieses Kapitel einfach perfekt in der Mittelachse gespiegelt.
Das hast du mir erst gesagt, als ich das schon gelesen hatte. Jetzt kann ich es nicht mehr nachprüfen.
Ja, ich kann es dir ja nochmal zukommen lassen.
Ich habe auch irgendwo gesehen, dass das das PDF gibt, aber wahrscheinlich nur illegal.
Also es gibt die. Es gibt ein paar Beispiele auch auf der englischen Wikipedia. Da wird das auch erwähnt. Da gibt es also nicht das komplette Kapitel, aber man sieht das so ein bisschen. Aber das komplette Kapitel hat das natürlich.
Ja.
Und dieses Kapitel hat eben auch so einen extremen Spannungsbogen, der genau an dieser Spiegelung in der Mitte eben seinen Höhepunkt erreicht.
Mhm.
Ja, und das ist eben so ein weiteres Experiment. Also Watchmen ist ein Experiment auf sehr, sehr vielen Ebenen. Eben auch ein Experiment mit dem Medium Comic, was man damit alles erreichen kann. Und ist deshalb auch in dem Sinne eigentlich unverfilmbar, weil es ein Comic als Comic ist. Und jedes andere Medium, in das diese Geschichte übertragen werden würde, kann dem einfach meiner Meinung nach nicht gerecht werden.
Ja, dann sind wir ja schon...
Und ja, das war jetzt, sollte jetzt auch so ein bisschen
Übergang zur Verfilmung, ja. Dann sag doch mal was zur Verfilmung. Da gibt's ja auch viele Versionen, ne?
Versionen. Es gibt längere und kürzere Versionen, ja. Also Watchmen wurde 2009 verfilmt von Zack Snyder, der ja schon bekannt ist durch seine Verfilmung von 300. Und das ist eine sehr zwiespältige Sache. Das ist, also da sind sich, Kritiker sind sich nicht einig, die Fans sind sich nicht einig. Es ist durchwachsen sozusagen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, die Fans hassen den Film, ich könnte aber auch nicht sagen, sie lieben ihn. Also man muss Zack Snyder zugestehen, er ist ein unglaublicher Nerd. Und er hat wirklich versucht, jedes Detail dieses Comics auf den Film zu übertragen. Also man hat Schilder im Hintergrund, die im Comic ab und zu mal vorkommen, die dann im Film auch gezeigt werden. Die Szenen werden teilweise wirklich 1:1 übertragen. Also es ist unglaubliche Liebe zum Detail. Und dann erlaubt er sich aber so ein paar grobe Schnitzer, wo man sich wirklich denkt, der hat den Comic nicht verstanden.
Mhm,
und das
was?
Ist zum Beispiel so Sachen wie übertriebene Brutalität in Szenen, wo es eigentlich nicht angemessen ist.
Mhm.
Und das Ende ist komplett anders.
Ja, gut, aber das kann ich nachvollziehen.
Was man aber auch wieder, also ich finde das gar nicht mal so schlecht, aber
und das finde ich nämlich ganz interessant, dass du jetzt gesagt hast, dass Zack Snyder sich an alle Details hält. Tut er nämlich nicht. Also ich habe das jetzt leider auch nicht mehr so in Erinnerung. Also an manchen Stellen tut er es nicht. Und ich habe irgendwie so beim Sehen gedacht, er nimmt aber genau die Details raus, die den Comic auch in seiner Welt, in der Alternativität der Welt in diesem Comic dann so unterscheidet. Also ein einfaches Beispiel ist, in diesem Comic rauchen die immer so Pfeife. Also die rauchen nicht Zigarette, sondern die rauchen alle irgendwie
Pfeife. Das sind so komische Zigaretten.
Es ist im Grunde genommen ein Zigarettensystem, wo man eine Pfeife hat und dann so.
Genau.
So, also was total geil ist, weil es so ein Detail ist und in dem Film kommen solche Sachen gar nicht vor.
Oder die Elektroautos zum Beispiel.
Genau, Elektroautos kommen auch nicht vor und es sind so wirklich viele Details, wo ich irgendwie so das Gefühl habe, warum hat er gerade das rausgenommen? Das macht so viel dieses Gefühls beim Lesen des Comics aus. Also ich muss ja sagen, du hast da ja dieses totale Spezialwissen. Ich habe diesen Comic ganz anders gelesen, nämlich einfach als extrem spannende Geschichte. Und ich habe mich dann habe extra Freunden gesagt, boah, wir müssen uns unbedingt Watchmen angucken, das wird ein total geiler Film und so. Ich bin lustigerweise über den Trailer erst zu dem Film gekommen.
Ja.
Über den Trailer zu dem Film. zu dem Comic. Und das war tatsächlich ein bisschen absurd, dass ich mir so Sachen gedacht habe, warum wird das jetzt hier so komplett anders dargestellt? Und von daher war ich ein wenig enttäuscht, weil ich 300, da werden wir ja nachher noch drauf kommen, von Zack Snyder kannte und hier Dawn of the Dead ist ja auch von ihm das Remake.
Ach so.
Das ist jetzt kein Comic, aber ich habe also Zack Snyder als wirklich sehr detailverliebten Regisseur in Erinnerung gehabt und habe halt irgendwie das Großartigste erwartet und musste dann irgendwie feststellen, dass ich irgendwie das nicht dasselbe Gefühl einstellt, wie bei dem Comic. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, aber da kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, Hat der nicht auch irgendwie in der Zeit rumgefuschelt? Ist es in den, ist es in dem Film, sind das auch noch die 80er?
Ja, ja, das, die Zeit ist richtig. Ja, ja, das spielt 85, 86.
Okay, ja. Weil da hatte ich aber auch das Gefühl, er fängt das irgendwie nicht so richtig ein.
Also was häufig gesagt wird, ist, er hat die ganzen Details übernommen, aber nicht die Seele. Also er hat dem Comics so ein bisschen die Seele genommen bei dem Transport zum Filmmedium. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Er übernimmt so unwichtige Details, die natürlich so für Comic-Nerds ist es natürlich ganz toll, wenn da so winzige Details sind, aber dann eben die ganz wichtigen Sachen fehlen dann und dafür führt er eigene Subplots ein, die nirgendwo hinführen. Also er hat da so ein bisschen so einen Dr. Seltsam-artigen Subplot, der im Comic nicht vorhanden ist, mit dem Präsidenten und die da immer im War Room sitzen und so. Das ist auch irgendwie ganz witzig, aber wenn man jetzt, also da kann man auch Dr. Seltsam gucken, das ist besser.
So. Ja, wobei natürlich das Lustige, und das ist jetzt wieder Trivia, das Lustige mit dem War Room ist ja, dass Nixon als, also der echte Nixon in der echten Welt zum echten Präsidenten geworden ist, gefragt hat, Sorkiness, wo ist der War Room? Und die Militärs gesagt haben, wir haben sowas nicht. Ja, also dieser Dr. Seltsam, okay. War Room, der da nochmal, also ich weiß ja jetzt nicht, aber der wird ja auch in Watchmen mal gezeigt.
Ne? Ja, ja, klar.
Das ist natürlich dann nochmal jetzt die dritte Metaebene, aber das ist der Twist, weil Nixon wollte diesen War Room haben. Ich weiß nicht, ob sie dann extra für Nixon einen gebaut haben, ich könnte es mir vorstellen. Aber das ist halt auch so interessant an der Stelle, aber ich habe dich leider unterbrochen.
Nee, das ist aber sehr interessant, das wusste ich auch noch nicht. Deshalb ist das sehr zwiespältig. Ich tue mich aber auch schwer, den Film irgendwie schlecht zu finden, weil er ist eigentlich nicht so schlecht. Was zum Beispiel ganz, ganz toll ist, ist die Musik.
Ja.
Da hat sich Snyder wirklich Mühe gegeben. Der Soundtrack ist genial.
Ja.
Also es fängt an mit Bob Dylan, The Times They Are Changing.
Ja.
Und man hat so ein, das ist auch das, wo er am kreativsten ist, meiner Meinung nach. Im ganzen Film ist dieser Vorspann. Und zwar, also der ganze Film ist ja eigentlich nur das Comic abgedreht mit so ein paar veränderten Details, aber es gibt diesen Vorspann.
Der ist geil.
Ich bin bei einem Podcast leider nicht, ich nicke so sehr, weil
Jakob hat total recht.
Es gibt diesen Vorspann von dem Film und das ist meiner Meinung nach auch das Allerbeste an dem ganzen Film. Und zwar, das ist eine Serie von ganz leicht bewegten Standbildern, die gesamte Hintergrundgeschichte, die in Watchmen so unglaublich ausgearbeitet ist, in einer Sequenz darstellt, die eigentlich relativ kurz ist, aber die unglaublich viel aussagt, die aber für Leute, die das Comic nicht gelesen haben, wahrscheinlich überhaupt keine Bedeutung hat. Aber also ich habe den Film bei der Premiere gesehen, als er rausgekommen ist, und ich wusste nichts von diesem Vorspann, dass es den gibt, und ich habe den gesehen und also ich war hin und weg. Ich bin wirklich geschmolzen. Es ist so toll.
Ja, ist echt großartig. Ja.
In Standbildern unglaublich toll in Szene gesetzt, diese ganze Geschichte und diese tragischen Sachen mit Dollar Bill, wie er da erschossen wird, und mit der Silhouette, die dann als Lesbe diffamiert wird, und wie dann der Untergang der ersten Superheldengeneration und dann immer wieder so geschichtliche Ereignisse, zum Beispiel die Ermordung von John F. Kennedy,
die
erste Mondlandung, die Atombombe auf Hiroshima, und man hat eben weltgeschichtliche Ereignisse, wo dann immer die Superhelden so ein bisschen ihre eigene Rolle spielen.
Ja.
Und das macht den Film auch für mich gut. Das ist der Punkt, wo ich sage, das ist toll. Also das ist wirklich, das ist super. Da kann ich auch nur empfehlen für alle, die diese Szene oder diese Credits vielleicht nicht verstanden haben, das Comic nochmal lesen und dann diese Sequenz nochmal angucken.
Ich hab den Film ja leider nicht gesehen, weil ich ihn hier habe in der Ultimate-Version mit 4 Stunden. Und das ist einfach überfordert.
Solltest du tun. Genau, ich wollte aber eigentlich über die Musik reden. Und zwar, während dieser ganzen Sequenz läuft The Times They Are Changing von Bob Dylan, was auch nicht besser sein könnte. Und dann hat man in eine Beerdigungsszene mit Simon und Garfunkel, The Sound of Silence, man hat 99 Luftballons von Nena.
Von Nena, ja. Und man hat, das muss ich halt noch sagen, das ist auch wieder so Meta-Meta-Ebene, und zwar affengeil. Und zwar gibt es dieses Lied von den Smashing Pumpkins, The Beginning is the End is the Beginning.
Genau, das ist im Trailer.
Das ist auch, das kennt man aus dem Trailer von Muse, Take a Bow ist auch genau, im Trailer drin, ist auch ein super Lied, aber dieses The Beginning is the End is the Beginning ist nochmal die Meta-Meta-Ebene, denn dieses Lied ist auch in einem anderen Superhelden-Soundtrack in einer anderen Version drin, und zwar Batman Robin, der von hier von Joel Schumacher, der Film mit dem ganz furchtbaren Mr. Freeze, der ein richtig grottenschlechter Superheldenfilm ist, womit sie auch echt dieses Batman-Franchise für 10 Jahre so komplett gegen die Wand gefahren haben, also was Filme angeht. Und es ist einfach so geil, dass diese, das Lied war damals schon gut in der anderen Version, aber diese langsame Version, 5 Minuten dauert, die kann man auch, wenn man The Beginning is the End is the Beginning jetzt auf YouTube eingibt, findet man das auch sofort. Und das fängt auch nochmal so von der Stimmung her, finde ich total dieses, weil die Apokalypse, und das ist ja auch ein Element von Watchmen, diese Atomuhr,
die Doomsday Clock,
dieses Gefühl aus den 80er Jahren, dass irgendwie die atomare Apokalypse bevorsteht, und das ist ja auch bei Dr. Manhattan, der spielt ja insofern eine riesengroße Rolle, ich mache hier immer mehr Klammern auf, Dr. Manhattan spielt ja für die USA in diesem Buch eine so große Rolle, weil er im Grunde genommen ist das Zünglein an der Waage, ihr könnt auch hier die Mad-Doktrin, was war das nochmal? Mutual Assured Destruction. Genau, und die sitzen dann halt irgendwann im War Room und merken, selbst Dr. Manhattan wäre nicht mehr in der Lage, die sowjetischen Atomraketen alle zu vernichten.
Ja, wenn er 99% vernichten würde, dann würde das 1% immer noch die gesamte Ostküste auslöschen.
Genau. Und das ist einfach, und jetzt mache ich die Klammern wieder zu, dieses Lied, The Beginning is the End is the Beginning, fängt das nochmal alles irgendwie wahnsinnig gut an, und am Ende noch im Abspann First We Take Manhattan, Then We Take Berlin, auch ein affengeiles Lied einfach. Ja. Also großartiger Soundtrack.
Ja, dann noch das Jimi Hendrix Cover von All Along the Watchtower, natürlich auch wieder von Bob Dylan. Ja, also der Soundtrack ist es wirklich wert. Also wenn man allein schon, also für Leute, die irgendwie in der Zeit gelebt haben und diese Songs kennen, das ist wirklich ist toll.
Der Film in sich ist tatsächlich nicht jetzt irgendwie schlecht. Nö. Nur man erwartet halt tatsächlich, wie du das gesagt hast, man erwartet irgendwie was anderes, weil er die Stimmung des Comics halt einfach nicht auf die Art und Weise einfängt. Wobei ich jetzt die Ultimate extra Mega-Version 4 Stunden dauert. Ja. Ja, die würde ich mir auch mal gerne angucken.
Weil ja, da ist nämlich, da ist das Coole, da ist dieser Comic im Comic noch mitverfilmt. Ah. Und zwar, das haben die ja als eigenen Kurzfilm verfilmt, als Animation.
Ja.
Gesprochen von Gerard Butler, der ja den Leonidas in 300 gespielt hat. Also auch tolle Stimme. Ja, und so das gibt's als eigenen...
Ja.
Leonidas, Entschuldigung. Das gibt's als eigenen Animationsfilm, und den haben sie für den Ultimate Cut mit dem Film... Also wird reingeschnitten, und da gibt's noch mal ein paar Zusatzszenen, also mit dem Jungen, der da die Comics liest, und dem Comichändler. Also das macht den Film noch mal um Längen besser, finde ich, weil man eben noch diese zusätzliche Ebene hat. Das ist sehr, 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 sehr gut.
Ja. Was ich noch ganz interessant finde an Watchmen jetzt als Comic, ist halt noch mal wirklich, dass der echte Superheld, also mit den übermenschlichen Kräften, der Dr. Manhattan, halt tatsächlich auch nochmal die Art und Weise, wie dann die Gesellschaft mit ihm umgeht, auch nochmal den tatsächlichen Impact eines Superheldens auf eine Gesellschaft irgendwie zeigt. Weil das Problem, wenn man jetzt Comics davor irgendwie nimmt, also man hat irgendwie diese ganzen, also die Erde wird irgendwie bevölkert von also zum Beispiel bei X-Men auch, ne? Also die Erde wird von super intelligenten Superhelden mit Superkräften bevölkert, und aber die Leute fahren alle noch mit ihren Mopeds und alles ist irgendwie so wie immer. Und Dr. Manhattan mit seinen Superkräften, die also bis auf atomare Ebene runtergehen, also er kann wirklich jedes Atom einzeln verändern und steuern, ist halt irgendwie in dem Comic halt dann auch einfach in der Lage, eine Möglichkeit zu entwickeln, ich weiß jetzt nicht genau, wie man also diese Lithium-Ionen-Batterien irgendwie oder halt so Akkus super billig herstellt, Stromversorgung billig. Also es ist auch in einer gewissen Weise, obwohl diese atomare Vernichtung so über den Köpfen hängt, ist das auch eine bessere Welt, weil sie alle die Elektroautos fahren und Dr. Manhattan quasi nochmal so eine neue Welle des technischen Fortschritts irgendwie gebracht
hat. Naja, das sind eben die Implikationen des Nuklearzeitalters so ein bisschen. Also ja, sowohl die positiven als auch die negativen.
Aber er wird ja auch schlecht gemacht. Es gibt ja die Geschichte mit dem Krebs.
Das ist aber ein Teil des Plottes im Kampf gegen die Superhelden, dass man versucht, Dr. Manhattan zu diskreditieren und zu sagen, der macht Krebs.
Ja. Naja, aber wenn man das jetzt wieder auf die richtige Welt überträgt, dann...
Naja, klar. Also man hat eben, er hat diese wunderbare Technologie und macht wirklich alles besser und Elektroautos und super. Ja. Und gleichzeitig ist er aber auch die Verkörperung von absoluter nuklearer Zerstörung sozusagen.
Ja. Was auch nochmal mir gerade einfällt, was auch wichtig ist bei Dr. Manhattan, ist, er nimmt die Zeit. Er nimmt Zeit nicht linear wahr,
das ist auch sehr interessant. Diese Wahrnehmung der Zeit, das hast du mir mal gesagt, und das stimmt auch, das ist total eindrucksvoll. Der nimmt ja die Zeit so wahr, wie der Comicleser sie auch wahrnimmt.
Genau.
Der Comicleser kann ja
er
auch
kann vorwärts und rückwärts
blättern. Was man übrigens auch macht in dem Comic. Weil es dann so verworren ist, denkt man ja, Moment, wie war denn das jetzt? Und dann blättert man nochmal zurück und liest nochmal, wie war es mit Hoodie Justice und so.
Und das genau das macht Dr. Manhattan. Genau, und da gibt es eine ganz tolle Szene, wo er diesen Monolog hält und alles vollkommen durcheinander erzählt. Er erzählt seine Lebensgeschichte und das ist aber absolut nicht linear. Und das ist genauso, wie man auch diesen Comic lesen kann, und zwar kreuz und quer.
Ja, und der Vater von Dr. Manhattan war nämlich Uhrmacher.
Genau.
Und das ist auch so eine Schlüsselszene. Und das fällt mir jetzt noch, ich denke ja immer erst beim Reden nach, aber das fällt mir jetzt noch mal ein, das ist auch so großartig, wie es alle anderen Leute, also er ist ja auch verheiratet, er hat eine Frau, und wie es sie komplett auf die Palme bringt, wie er natürlich mit ihr redet und weiß, wie das Gespräch ausgehen wird und und dann auch noch das selber so kommentiert. Er steht auch vollkommen neben der Welt und ist auch gar nicht mehr zu diesen ganzen menschlichen Emotionen richtig in der Lage.
Na, so richtig blöd wird's ja, da trennen die sich ja auch, als er, während er irgendwie mit ihr Sex hat oder irgendwas, also mit ihr zusammen.
Gleichzeitig
macht er seine Experimente.
Stimmt, er kann sich auch selber klonen und ist aber auch in der Lage, diese Klone in einer gesamten Consciousness, ich habe jetzt nicht das deutsche Wort, quasi zu betreiben.
Genau. Ja.
Ja, jetzt haben wir fast schon 40 Minuten
über Watchmen geredet.
Aber ich finde, wen wir noch gar nicht erwähnt haben, wer ja auch interessant ist, und das würde mich jetzt interessieren, weil du ja dieses Spezialwissen hast, Ozymandias, der ja im Grunde genommen eine wichtige Rolle spielt, die wir jetzt nicht unbedingt verraten.
Ja, naja, genau. Deshalb ist es schwierig, über Ozymandias zu reden. Ich würde eigentlich lieber ein bisschen mehr über Rorschach reden. Also bei Ozymandias kann man, das ist so der klassische Silver Age-Held, so ein bisschen. Der wird auch im Film übrigens ganz lustig dargestellt. Und zwar, der hat dieses tolle Kostüm mit den Nippeln.
Ja.
Und das ist dieses typische, wie die Batman-Kostüme, von den Batman-Filmen, diese campy, trashy Filme, wo die Nippel mit auf die Kostüme modelliert waren. Das ist im Comic auch nicht. Also das ist auch wieder so ein kleines Detail, was Snyder da eingebaut hat, was ich auch wieder toll finde. Aber viel mehr kann man zu Ozymandias eigentlich nichts sagen. Ja. Aber wen ich viel interessanter finde, ist Rorschach. Zwar Rorschach ist ja eigentlich so ein bisschen der Protagonist, zumindest vom Plot. Und das ist sehr, sehr interessant, weil der eine extrem überzeichnete Karikatur von Batman ist. Zumindest kann man das so lesen.
Ja.
Und zwar, er ist der auch so eine Art Dark Knight, der ist ein Vigilante, er ist ein Einzelgänger, er hat seine eigenen Moralvorstellungen, er sieht alles ziemlich schwarz und weiß und er arbeitet komplett auf eigene Faust und wird von der Polizei gejagt. Und Batman eignet sich hervorragend, um den kritisch zu lesen. Und Batman ist sehr, sehr interessant, weil das wahrscheinlich der Superheld ist, der von den meisten Autoren unterschiedlich interpretiert wurde. Also es gibt den absolut heldenhaften Batman, der nur Gutes tut und der absolute Gutmensch ist und die Menschen rettet. Und es gibt den ganz extremen faschistoiden Batman, wie er auch teilweise von Frank Miller dargestellt wird und von anderen, die man eher so ins ja, ins konservative, reaktionäre Spektrum einordnen kann. Und zwar einer, der sich über das Gesetz stellt, weil er das Gesetz für zu weich hält. Weil er der Meinung ist, Polizisten gehen nicht hart genug mit Kriminellen um. Und die müssen eben da braucht es jemanden, der über dem Gesetz steht und der die Leute wirklich bestraft. Und gut, bei Batman hat man immer noch so diese Grenze, das ist das Einzige, woran sich die Autoren halten, ist, dass Batman niemanden umbringt. Das ist bei Rorschach nicht so. Rorschach bringt seine Leute, die Leute, die er jagt, grundsätzlich um.
Tut ihnen sehr weh.
Oder verletzt sie sehr, sehr stark. Ja, auf jeden Fall, also Rorschach ist einer, der sich selber als absolute moralische Instanz sieht. Und der ist absolut konservativ, also ist in seinen Wertvorstellungen. Also geht schon sehr, sehr stark.
Frage, in so eine, was man konservativ nennt, ne? Also Leute umzubringen.
Ja, naja, also im Sinne von, also er ist absolut homophob und er hat immer Hasstiraden auf die Liberalen und die Demokraten und ja. Die sind ihm alle und
was daran liegt, wie er aufgewachsen ist, ne? Also er hatte, um es mal kurz zu, er hatte eine schwere Kindheit.
Ja, genau,
er hatte eine schwere Kindheit. Aber er ist trotzdem derjenige, mit dem sich der Leser am meisten identifiziert.
Genau, und das ist auch wieder ein sehr, sehr interessantes Element bei Watchmen, ist die Identifikation mit Rorschach, weil man sich eigentlich nicht mit ihm identifizieren möchte, aber der übt so eine unglaubliche Faszination aus. Das ist zu vergleichen so ein bisschen mit Heath Ledgers Darstellung vom Joker. Mhm. Der ist ja auch der Böse, aber die Leute finden ihn toll und die finden ihn eigentlich viel toller als Batman. Batman ist irgendwie... Aber der Joker ist faszinierend und das ist bei Rorschach genauso. Der ist elektrisierend irgendwie in seiner Art. Der ist auch im Film sehr, sehr gut dargestellt.
Der ist getrieben halt. Ne?
Genau, und er ist aber eigentlich vollkommen psychotisch. Also er ist ein Soziopath, vollkommen verrückt, hat irgendwie seine Prinzipien und lässt nicht mit sich reden hinterlässt Leichen bei der Umsetzung seiner Moralvorstellung. Mhm. Und da haben wir ja auch drüber geredet, ob man das jetzt, wie man das jetzt zu interpretieren hat als Leser. Also ich bin ja der Meinung, Alan Moore spielt mit uns. Der möchte uns das so ein bisschen vorhalten, dass wir das faszinierend finden, aber eigentlich kritisiert er es. Und du hast das so ein bisschen anders interpretiert. Dazu vielleicht nochmal so der bisschen extratextuelle Kontext. Moore ist zum Beispiel überzeugter Anarchist und versucht das auch zu leben. Mhm. Das sieht man ja auch, also an V for Vendetta ist ja eigentlich eine flammende Verteidigung des Anarchismus. Und du hast da über Rechtsanarchismus geredet.
Ja,
das ist wieder was, womit ich mich nicht so auskenne.
Ja,
vielleicht kannst du ja mal.
Naja, es gibt ja verschiedene Ansätze im Anarchismus, wobei rechts und links da vielleicht nicht so passend sind. Aber es ist halt tatsächlich dieser Ansatz, der halt beim Rechtsanarchismus auch extrem individualistisch ist und eben auf jeden Fall keine soziale Komponente. Wenn der Linksanarchismus, der ja auch, da gibt's ja eben auch noch diese Übergangssachen wie Anarchosyndikalismus und so, wo man eben auch sagt, dass die Leute in Gewerkschaften organisiert sein sollen, der hat halt auf jeden Fall eine soziale Komponente. Das ist ja eben auch die Ausrichtung von Noam Chomsky, der eben auch sagt, es muss halt irgendwie möglich sein, dass niemand auf der Strecke bleibt, dass halt tatsächlich sich die Leute vielleicht eben nicht staatlich, sondern in kleinen Gruppen organisiert, aber jedenfalls um Schwächere kümmern. Und das ist natürlich bei Rorschach überhaupt nicht der Fall und das ist eben auch beim Rechtsanarchismus nicht der Fall. Also da gilt dann wirklich die sozusagen das Recht des Stärkeren und es ist halt tatsächlich noch etwas, was über den Neoliberalismus hinausgeht, weil wirklich ein ganz deutlicher egoistischer Individualismus im Vordergrund steht. Und ich denke, das ist hier schon angedacht bei Rorschach.
Genau, das ist die Frage, ob das für gut befunden wird oder nicht, was ich auch ganz interessant finde.
Also ich glaube schon, dass Moore eher auf dieser Linie ist. Nicht so sehr auf der Chomsky-Linie, aber...
Gut, ja, was ich ganz interessant fände, wäre mal Rorschach mit V aus V for Vendetta zu vergleichen.
Ja gut, sprechen wir mal über V for Vendetta, damit wir nicht das eine Stunde
andere über Watchmen sprechen. Gut, reden wir halt eine Stunde über Alan Moore.
Wir müssen halt noch ein paar Sendungen über Comics machen.
Okay, gut. Aber du wolltest... Ich fand das jetzt interessant, dass du gesagt hast, man würde sich irgendwie mit Rorschach irgendwie identifizieren, weil als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mich mit dem null identifiziert, weil ich irgendwann so gedacht habe, ja, okay, ist klar, das ist halt jetzt irgendwie der Haut-drauf-Bruder, der halt ziemlich brutal ist und ich empfand ihn aber auch als irgendwie so total unsympathisch, also jetzt nicht, dass man irgendwie unsympathisch ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie, man konnte im Grunde genommen beim Lesen ihn riechen, also ich zumindest, weil man sieht irgendwie, es ist ein extrem auch widerlicher Typ, der sich überhaupt auch nicht wäscht und nicht schläft und sich irgendwie wach hält. Und also das fand ich ganz interessant. Ich habe mich irgendwie viel mehr mit dieser Geschichte da, Night Owl und Silk Spectre, identifiziert. Und von daher finde ich
das... Das ist ja auch sozusagen der zweite Protagonist, ja klar. Ja. Aber den finden eben viele so ein bisschen langweilig. Das langweilig. Ist halt so der so ein Softie, der hat irgendwie immer seine Probleme und so eine Liebesgeschichte. Und also Rorschach ist schon spannend.
Obwohl das auch lustig ist mit seinen Erektionsstörungen.
Ja. Die Erektionsstörungen sind natürlich also auch großartig. Ein wichtiges Element. Ja.
Wirklich, also...
Naja, klar.
Wie vor Vendetta. Die Leute Vendetta. Sind hier schon...
Wie vor Vendetta. Ja, lass doch mal den Themenwechsel zu. Genau, ja, danke, Fasel.
Lass doch mal den Themenwechsel zu.
Ja. Wie vor Vendetta. Da muss man dazu sagen, der Film ist grauenhaft.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich kenne nur den Film. Es handelt sich wieder um einen Comic, dass ich nur aus dem Film kenne. Aber dieser Film... Also ich habe ja vorhin schon... In einem anderen Podcast vorhin, ist gut, habe ich ja schon gesagt, dass bei Illuminatus nur noch die Nazis am Ende fehlen. Genau das habe ich auch immer bei V for Vendetta gesagt. Gut, da habe ich gedacht, jetzt fehlt irgendwie, da fehlen noch die Nazis und dann müssen wir irgendwie noch so biologische Waffen haben und so. Und immer wenn ich dachte, das muss doch kommen, dann kam es auch. Ne? Dann bin ich immer zusammengezuckt.
Ja,
also es war so billig. Also entschuldigt bitte, aber V for Vendetta...
Ich, das ist nicht mein Film. So, ich muss da widersprechen. Ich gucke V for Vendetta total gerne. Weil
du siehst das öfter.
Weil ich gucke Filme öfter.
Das war so ein Film, den ich eigentlich nicht zu Ende...
Weil der in sich als Film, finde ich, funktioniert. Wenn du ausblendest, dass es komplett unrealistisch ist, was du bei sehr vielen Filmen tun musst, funktioniert der als Film. Und das finde ich irgendwie sehr interessant. Aber... Vielleicht sollte man zuerst noch mal auf den Comic irgendwie eingehen, weil der ist tatsächlich auch noch mal sehr interessant.
Ja, genau. Also man kann den, wenn man den Film komplett losgelöst vom Comic sieht, ist er wahrscheinlich besser. Aber als Verfilmung ist es wirklich.
Ja.
Also der Punkt, also V for Vendetta ist
auch von Alan Moore, weißt
du. Ist von Alan Moore, ja genau. Auch ungefähr zur gleichen Zeit. Also es ist Ende der 80er entstanden und spielt im Comic in einem fiktiven 1997, also in der Zukunft. Mhm. Der Film ist natürlich irgendwie von 2004 oder so und spielt 2015 oder so. In der Jetztzeit irgendwie 2010 oder so. Auf jeden Fall, also das Comic ist eigentlich eine Abhandlung über Anarchismus gegenüber Faschismus. Also man hat auf einer Seite den V, das ist der Anarchist, das ist der prototypische Anarchist, der auch nicht unbedingt positiv dargestellt wird, aber es ist eben der Anarchist und der kämpft gegen eine faschistische Regierung. Das Interessante ist, in dem Film kommt weder das Wort Anarchismus noch das Wort Faschismus jemals vor. Ja. Und Alan Moore hat selber über den Film gesagt, wurde übrigens von den Wachowski-Brüdern produziert, also von den Matrix-Machern.
Ich meine, der erste Matrix-Film ist natürlich gut, aber zweiter Teil, dritter Teil.
Also Moores Aussage über den Film war, es ist eine schwache Parabel auf das Bush-Regime von Leuten, die sich nicht getraut haben, das in ihrem eigenen Land spielen zu lassen. Das spielt ja in England.
Ja. Das Original spielt auch in England.
Oder? Ja, aber Alan Moore ist ja auch Engländer.
Ja.
Deshalb ist das ja okay. Aber die Wachowskis sind ja Amis.
Genau.
Und die haben irgendwie so ein bisschen, wir kritisieren jetzt mal das Bush-Regime.
Das stimmt.
Machen das aber in England und benutzen V for Vendetta dafür.
Das Bush eigentlich.
Ja, ja, genau. Ja, es, ist es hat nämlich überhaupt nichts mehr mit Faschismus oder Anarchismus zu tun. Es ist einfach nur das Bush-Regime. Ja, und bei V for Vendetta hat man wieder so einen extremen, überspitzten Charakter, nämlich V, der eben der Anarchist ist. Und der dient zwar als Sprachrohr von Moore in den Ideen, die er formuliert über den Anarchismus, wird aber durchaus auch als negativ dargestellt. Also der hat genauso dieses über Leichen gehen und dieses extreme Konsequenzsein, was aber auch immer wieder durch die zweite Protagonistin Evie in Frage gestellt wird. Und die ist so ein bisschen so, ja, also die fängt da gibt's auch einen Unterschied zwischen Film und Comic, und zwar im Film ist sie von Anfang an kritisch und kommt da so ein bisschen durch eigene Aktionen rein, während sie im Comic total naiv ist am Anfang. Also sie ist irgendwie, sie hat wenig Geld und versucht sich dann zu prostituieren und stellt sich dabei blöd an, wird fast hops genommen und wird dann von V gerettet und ist aber total naiv und hat überhaupt keine Ahnung von den ganzen Zusammenhängen und wird dann von V so ein bisschen ausgebildet und entwickelt dann langsam so ein eigenes Bewusstsein von, also so ein moralisches, politisches Bewusstsein. Und sie stellt seine Aktion auch immer wieder in Frage. Und da hat man so einen interessanten Dialog. Also im Grunde führt Moore einen Dialog mit sich selber, wie weit man Anarchismus treiben kann und wie weit man mit seinen Überzeugungen handeln kann, inwieweit es in Ordnung ist, in einem faschistischen Regime Leute zu töten, um dieses, also wie extrem kann man gegen ein Regime rebellieren, ohne dass man selber zum Bösen wird, so ungefähr. Das ist die Frage, die da gestellt wird, und das ist darum geht es im Grunde. Das ist das Interessante an V for Vendetta, und das sind sehr, sehr viele Facetten auch, die mir in dem Film einfach fehlen. Der Film ist schwach und es geht
halt
nur.
Ein Actionfilm.
Ja, es ist ein Actionfilm. Ja. Ist auch ganz gut gemacht und macht auch Spaß zu gucken, aber als Verfilmung ist, ja.
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 Ja gut, dann machen wir weiter. Wenn das alles V for Vendetta
ist. Ja gut, also wenn wir jetzt V for Vendetta in einer breiter Ausbreitung, wie wir es jetzt bei Watchmen gemacht haben, dann kommen wir wahrscheinlich nicht mehr.
Es hat allerdings auch nicht so eine starke Tiefe wie Watchmen. Also es hat nicht so viele Facetten. Dafür ist die Geschichte an sich besser. Also der Plot ist toll und tolle Charaktere und sehr, 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 sehr tolles Wechselspiel. Man sieht auch wie dieses Ministerium funktioniert und wie die Leute kontrolliert werden. Das ist auch eine ganz tolle Abhandlung über Propaganda und wie die Propaganda da produziert wird und diese Hierarchiestrukturen, wie die durchgesetzt werden und so. Aber also so an historischer Breite ist Watchmen wahrscheinlich größer.
Und noch als Prämisse vielleicht, das war natürlich damals aktuell, jetzt auch wieder, es geht um quasi ein England nach einem Atomkrieg. Also einen globalen Atomkrieg, wo aber halt England relativ glimpflich davon gekommen ist, weil es halt eine Insel ist, wobei halt Moore in einem Vorwort zu dem Sammelband auch nochmal schreibt, dass er das mittlerweile auch anders sieht und damals relativ naiv war, weil er das halt so dargestellt hat, man könne quasi irgendwo noch überleben und mittlerweile auch selber weiß, dass es halt nicht geht.
Ja, genau.
Ja, also was vielleicht noch, also V for Vendetta ist interessant im Kontext des Thatcherismus, also es ist ja in der Zeit entstanden und im Grunde diese faschistische Regierung ist das Weiterspinnen von Moore, wozu die thatcherische Regierung führen könnte. Also damals wurden ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele homophobe, fremdenfeindliche Regelungen erlassen und das ist eben auch das, worauf diese Regierung in V for Vendetta basiert, ist ja extrem minderheitenfeindlich.
Ja, es ist sicherlich auch ein sehr politischer Film und es geht auch wieder, wie du schon gesagt hast, um Anarchismus. Also ich denke, das ist bei Moore wahrscheinlich wirklich so ein zentrales Thema.
Zumindest in den Werken, also nicht in jedem Werk, aber.
Möglicherweise ist ja diese Geschichte mit Eve auch eine, wo es um verschiedene Ansätze im Anarchismus geht. Das weiß ich nicht genau.
Das kann man auf jeden Fall so sehen. Also.
Auf der Liste habe ich als nächstes Sin City.
Ach so. Sin City, ja.
Achso, ja, ja, weil, nee, sonst hätte ich The Dark Knight
Returns, ja,
vorgeschlagen, der eben auch genannt wurde und halt auch ein sehr wichtiges Comic.
Kann ja auch über beides reden, ist ja beides Frank Miller.
Ja.
Frank Miller
ja,
ist auch ein sehr interessantes Thema.
Dann mach das mal, ich hole in der Wald einen Tee.
Ja, Maha holt derweil einen Tee und Jakob leitet ein.
Ja, Frank Miller ist der nächste sehr, sehr bekannte Comic-Autor und der ist als Autor sehr, sehr kontrovers, weil er von vielen so in eine pseudo-faschistische Ecke gerückt wird.
Wegen 300
auch? Ja, wegen 300, auch wegen anderen Sachen. Und zwar, also den gibt's ja auch schon lange. Und der hat irgendwie eine Wandlung durchgemacht. Also das bekannteste von ihm, das bekannteste Werk war The Dark Knight Returns, auf dem ja auch so ein bisschen der, zumindest im Stil der Dark Knight von Christopher Nolan basiert. Also es ist ein Batman-Comic, ist auch von 85 oder 86, also zeitgleich zu Watchmen und gilt eben auch als eins der letzten Bronze Age beziehungsweise ersten Modern Age Comics. Und das ist eine extrem dunkle Batman-Geschichte. Also dieses Grim and Gritty hat damit im Grunde angefangen, noch viel stärker als bei Watchmen. Also es geht, es spielt in einer leicht entfernten Zukunft. Also Batman ist irgendwie Ende der 50, genau, in seinen 50ern. Hat sich eigentlich schon zurückgezogen und Gotham wurde übernommen von den Kriminellen und er entscheidet sich doch wieder Batman zu werden und da sozusagen aufzumischen. Und das ist
glaube ich, nicht die Geschichte von The Dark Knight.
Nein, aber die Themen, also es wurden bestimmte Themen übernommen. Themen,
also zum Beispiel, das ist jetzt ein Sprung, aber zum Beispiel dieses Batmobil in The Dark Knight Returns ist halt auch kein Batmobil mehr, sondern halt ein Panzer.
Genau.
Ne? Also noch und zwar noch viel krasser als jetzt in dem Film von Christopher Nolan, wo man ja sagt, so okay, ein leichtes Militärfahrzeug, Batman hat in The Dark Knight Returns halt einen Panzer. Und es ist, ja.
Ja, genau. Also ja, also so bestimmte Themen, wie zum Beispiel, also diese, wie auch die Kriminalität dargestellt wird, die organisierte Kriminalität und er da wirklich alleine auf weiter Flur steht. Und das ist insofern interessant, weil das eine sehr, sehr spannende Geschichte ist und es wird auch sehr, sehr gut dargestellt, wie er da, also er ist wirklich so ein verbissener Kämpfer für das Gut. Und das kann man aber auch wieder sehr kritisch lesen, weil das ist eben genau das, was Moore dann auch in Form von Rorschach an Batman kritisiert hat. Miller ist nämlich einer dieser Autoren, die Batman sehr, sehr rechts interpretiert haben. Also sehr im Sinne von, dass er über dem Gesetz steht. Und die Situation ist eben, Gotham ist vollkommen überrannt von Kriminellen, die Polizei ist machtlos beziehungsweise vollkommen korrupt und die einzige Hoffnung ist Batman. Und er betreibt eben Selbstjustiz und räumt da eben auf eigene Faust auf. Und das wird eben von Miller nicht so kritisch dargestellt, obwohl es durchaus möglich ist, den Comic kritisch zu lesen.
Und bildet ja ironischerweise, und dann wird es wieder sehr interessant, wo man dann die Frage stellen kann, worin unterscheidet sich dann Batman eigentlich von den Kriminellen, dass Batman wieder auftaucht, führt halt dazu, dass sich auch eine Batman-Bande im Grunde genommen bildet. Ja, und zwar gibt es da so eine kriminelle Vereinigung, die sich irgendwie Mutanten nennt. Und das sind auch irgendwie alles ziemlich degenerierte, mutierte Typen. Und was Batman macht, ist, er fährt mit seinem Panzer in deren Hauptquartier oder Haupttreffpunkt irgendwie rein. Ich polemisiere jetzt ein bisschen. Steigt aus dem Panzer raus, schlägt den Obermutanten tot. Und weil das so eine archaische Stammeskultur ist, erkennen diese Mutanten Batman als ihren neuen Führer an und dann wird's halt irgendwie so richtig absurd, weil dann halt Batman zusammen mit dieser Mutantenbande, die jetzt dann halt die Batman-Bande im Grunde genommen ist, diese Stadt aufräumt und zwar halt auch relativ brutal und ohne irgendwie aufs Gesetz zu achten und das ist auch nochmal dann irgendwie ein sehr interessanter Twist.
Genau, ja. Damals hat das mit Miller so ein bisschen angefangen. Und also Millers Werdegang ist sehr, sehr interessant. Das ist eben, das war so ein bisschen das erste wirklich große von Miller. Und dann kam in den 90ern Sin City. Sin City ist ja auch relativ bekannt, wurde ja auch verfilmt von Robert Rodriguez. Das ist so ein bisschen ein Comic, ein Film noir als Comic. so leichten Dieselpunk-Einschlägen. Ja. Also es spielt in so einer, ja, in einer dystopischen Großstadt, die auch vollkommen von Korruption übernommen ist, wo die Polizei im Grunde überhaupt keine Macht hat. Da geht's jetzt nicht um Superhelden oder so, das ist wirklich ein Film noir und es geht um bestimmte Charaktere. Es gibt im Grunde keine Moralvorstellungen und da ist eben auch wieder dieses Thema der Eigenjustiz sehr, sehr stark vertreten. Also es gibt zum Beispiel diesen Marv, der im Film von Mickey Rourke dargestellt wird, dessen Geliebte getötet wird und er geht auf einen unglaublichen Rachefeldzug und tötet sich durch die gesamte kriminelle Szene, was so ziemlich die ganze Stadt ist, um irgendwie zur Rache zu kommen und wird dann am Ende auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. So ganz ganz grober Umriss. Also Sin City ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Davon wurden ein paar in dem Film verfilmt. Es gibt aber als Comic noch viel, viel mehr. Soll ja jetzt auch irgendwann ein zweiter Teil von dem Film rauskommen. Ja, und da hat man wieder sehr stark dieses Thema der Selbstjustiz. Sin City finde ich aber auch immer noch sehr gut. Also es ist auch sehr, sehr stark in diesem Grim and Gritty drin, dieses Dark Age Ding. Also es ist sehr, sehr brutal, sehr, sehr dunkel, sehr zynisch. Es ist ja auch komplett schwarz-weiß gezeichnet mit Konturen. Und überhaupt keine Farben. Das ist auch als Film übrigens sehr, 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 sehr gut gemacht, finde ich. Das wurde ja digital in Farbe gefilmt und dann auf Schwarz-Weiß runtergerechnet, wobei nur einzelne Elemente ihre Farbe behalten haben, also zum Beispiel das Blut, was auch filmisch sehr, sehr interessanter Ansatz ist. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr gute Comic-Verfilmung. Ja. Die haben da, also das ist auch sehr, sehr, sehr detailgetreu, sehr originalgetreu verfilmt worden.
Also ich fand's zu brutal.
Genau, ja, aber das ist wieder interessant. Ich fand nämlich Watchmen zu brutal, weil es nicht angemessen war. Sin City finde ich genau richtig, dass es so brutal ist, weil es nämlich so brutal sein muss. Muss
man mögen.
Das muss man mögen. Wenn man die Brutalität nicht mag, dann ist Sin City halt einfach nichts. Aber
ich fand die Brutalität in Sin City fand ich ja schon fast wieder ästhetisch, ne?
Also ja, genau, das ist ja nämlich auch.
Man hat ja nicht das Gefühl, dass da jemand tatsächlich verletzt wird. Also ich zumindest nicht, aber vielleicht abstrahiere ich dazu sehr. Ich fand das halt auch sehr angemessen und das hat sich irgendwie auch organisch in die Bildsprache dieses Films irgendwie natürlich irgendwie eingefügt.
Ja, ja, genau. Also es ist extrem ästhetisch, wird auch so dargestellt. Also die Szenen, in denen wirklich viel Blut fließt, sind ja dann auch so extrem schwarz-weiß gerechnet, dass sie fast wie Comiczeichnungen aussehen. Das ist auch ganz, ganz interessant. Das sieht wirklich aus wie so ein bewegtes Comic-Panel. Und da finde ich das absolut angemessen. Also das darf ruhig brutal sein. Das ist einfach, das Quellmaterial gibt das her. Was mich bei Watchmen wiederum gestört hat, weil Watchmen wirklich nicht brutal ist. Zumindest nicht bis zum Ende. Wobei das Ende dann im Film viel weniger brutal ist als im Comic, was eigentlich auch bescheuert ist. Aber gut, Watchmen hatten wir ja abgeschlossen eigentlich. Okay. Ja, jedenfalls, das ist Sin City. Und dann dann ist es mit Miller langsam so ein bisschen, ja, bergab gegangen, meiner Meinung nach. Also über 300 können wir gleich nochmal reden, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber es kamen dann noch so ein paar andere Sachen, und zwar gab es einen zweiten Teil
von
The Dark Knight Returns, und zwar The Dark Knight Strikes Again. Das hatte ich hier im Pad gerade auch schon bei Comics, von denen abgeraten wird, eingetragen, The Dark Knight Strikes Again. Das ist der zweite Teil von The Dark Knight Returns, das ist von 2001, also 16 Jahre später, und das es ist einfach nur schlecht. Also das ist eine genaue Fortsetzung dieser Geschichte. Und das ist also vollkommen wirr, zusammengekleisterte Popkulturreferenzen, irgendwelche nackten Frauen, irgendwie Talkshow-Karikaturen. Batman ist der absolute Psychopath, der seine Unterlinge da wie so ein Diktator hin und her scheucht und sich zum Chef von Gotham macht und da also wirklich komplett alles übernimmt und seine Moralvorstellungen dadurch drückt. Es ist ein wirkliches Arschloch. Und das wird dann nochmal getoppt in All-Star Batman and the Boy Wonder von Miller, was so ein bisschen die Vorgeschichte von Dark Knight und Dark Knight Strikes Again ist, und zwar, wo Batman den ersten Robin eingestellt hat. Und da ist er wirklich endgültig zum Soziopathen geworden.
Ich finde das gar nicht.
All-Star Batman and Robin the Boy Wonder. Findest du vielleicht einfacher, wenn du auf den Frank Miller Artikel gehst und dann da den Links folgst. Na, auf jeden Fall, also das ist wirklich einfach nur noch Trash. Und es gibt bestimmte Leute, die sagen, das ist Absicht, das soll irgendwie trashig sein. Ich bin aber inzwischen der Meinung, Miller ist einfach, hat irgendwie seine Fähigkeiten als Autor verloren.
Seine Superkräfte,
ja. Also irgendwie, also das kann ich wirklich nicht empfehlen. Also beziehungsweise, naja, es ist, vielleicht ist es schon fast so schlecht, dass es wieder gut ist, weiß ich nicht. Aber also die Dialoge sind absolut platt. Alle Frauen werden eigentlich nur in Unterwäsche gezeichnet und also so ein wie man sich so ein typisches schlechtes Comic eigentlich vorstellt. Das so ein bisschen zu Millers Werdegang. Und dazwischen, das haben wir jetzt
bis jetzt übersprungen. Aber es gibt auch gute
Batmans es gibt auch tolle Batman-Interpretationen, natürlich. Aha. Also wie gesagt, also Batman ist das unglaubliche Spektrum. Also jeder Autor hat Batman anders interpretiert. Also es gibt wirklich heldenhafte Batmans, gibt auch ganz tolle Geschichten, wo Superman eher der Fascho ist, der irgendwie immer alles richtig macht.
Und ja, Superman Red Son ist super.
Genau. Ja. Und wo Batman dann derjenige ist, der so der Rebell, der dann Superman in seine Schranken weist, sozusagen. Ja. Also das gibt es durchaus auch. Aber das ist, Frank Miller ist da eben eher ein schlechtes Beispiel. Ja,
sollen wir kurz Superman Red Son?
Können wir noch kurz machen.
Ist bei mir schon so lange her, aber kannst du
da gibt's auch, ich suche den gerade, gibt's ja irgendwie noch das Problem der Homosexualität, ne, bei Batman. Da gibt's auch einen Wikipedia-Artikel, den ich jetzt auf die Schnelle nicht finde.
Wieso das Problem?
Da gibt's irgendwie einen Streit darüber, ob da irgendwelche Homosexuellen
mit Robin
Untertöne sind. Genau, mit Robin.
Ach so. Das würde ich sagen, ist ja wahrscheinlich am ehesten noch in dieser 60er-Jahre-Verfilmung, diese Serie. Also das...
das klassische Silver Age.
Ja, Adam West und Burt Ward als Batman und Robin.
Ja.
Superman Red Son hat eine, wo ich jetzt den Comicbuchautor vergessen habe, der aber auch... heißt der nicht auch Miller? Nee, nicht Miller, sondern der hat auch hier Dings gemacht.
Vielleicht kann der Chat helfen.
Der Chat, sucht's mal gerade raus, wer Superman Red Son geschrieben hat. Superman Red Son ist auch so ein quasi jetzt innerhalb der Comicwelt eine alternative Realität Comic. Nämlich, es geht einfach um die Prämisse oder um die Frage, was wäre eigentlich, also Superman...
Ah, habe ich mir fast gedacht, von Mark Miller.
Mark Miller,
genau. Der hat Kick-Ass geschrieben.
Kick-Ass und hier das mit den auch mit den Superhelden, wo die Superschurken die Welt übernommen haben, wurde auch verfilmt, aber wo der Film auch wieder nichts mit dem Comic zu tun hat. Nicht Assassin, sondern
The Authority?
Nee, gib mal einfach...
Wanted.
Wanted.
Ja.
Das ist auch meiner Meinung nach ein Comic, auf den man auch nochmal eingehen könnte, weil der auch sich sehr lustig mit diesem Golden Age und dem ganzen Kram auseinandersetzt. Aber jetzt nochmal zu Superman Red Son. Superman Red Son hat einfach, und das schreibt Miller auch in dem Vorwort zum Sammelband irgendwie, er hat sich irgendwann mal gefragt, Moment, also Superman landet mit diesem Raumschiff in Kansas, was wäre eigentlich passiert, wenn Superman, wenn sich die Erde einfach mal ein bisschen schneller oder langsamer gedreht hätte und Superman nicht in Kansas, sondern in Soviet Russia gelandet wäre. Und das ist halt die Prämisse. Superman landet mit seinem Raumschiff in einer Kolchose in der Ukraine und wächst dort auf und wird Held der Revolution. Ja. Und das ist halt total geil, weil Superman, das wird in den anderen Comics wird ja auch dann immer Superman und sein alter Ego Clark Kent thematisiert. Das kommt da gar nicht vor, sondern es geht einfach darum, dass Superman halt quasi die Wunderwaffe der Sowjets wird und sich durch Superman dann auch der Sowjetkommunismus komplett auf der Welt ausbreitet. Und das hat den interessanten Twist, nämlich wieder mehr die Frage zu stellen, okay, wie würde sich denn ein Superheld mit seinen Superkräften in der Welt tatsächlich verhalten? Also auch dieses Thema von Dr. Manhattan wird da irgendwie aufgegriffen. Und da ist es dann nämlich einfach so, dass Superman irgendwann, als Stalin dann stirbt, sagt Superman zuerst, nein, liebe Genossinnen und Genossen, ich kann nicht euer Führer werden, weil ich bin ein einfacher Arbeiter und das wäre doch jetzt irgendwie komisch, nur weil ich jetzt irgendwie Superheldenkräfte habe, dass ich euer Führer werden soll. Und dann trifft er aber irgendwie eine Frau aus seinem Heimatdorf wieder und merkt, die muss hungern. Und dann merkt er, okay, Sowjets, Russland ist vielleicht doch nicht so toll, wie ich das gedacht habe, und sagt, okay, ich mache den Job. Und das zeigt dann nochmal sehr interessant, wie überfordert dann Superman auch ist, weil er macht dann das totale Micromanagement und er führt dann auch so einen inneren Monolog, wo er sagt, naja, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute fahren tatsächlich unangeschnallt im Auto, damit ich sie dann rette, wenn es einen Unfall passiert. Und das ist dann auch in diesem Buch so dargestellt. Er unterhält sich mit Leuten, zum Beispiel wird eine Parade zu seinen Ehren auch gemacht oder zum Jubiläum der Revolution und dann sagt er zu Stalin, Entschuldigung, da ist bei Vladivostok gerade eine Ölraffinerie in die Luft geflogen, da muss ich jetzt hin, und dann fliegt er halt weg und dann, das passiert halt auch die ganze Zeit. Also er ist ein Getriebener, ja, und managt im Grunde genommen die ganze Welt und auch die USA. Die USA dann quasi als Gegenbeispiel, total interessant, weil die weigern sich vehement quasi diesem Sowjetbund beizutreten. Und dort ist dann quasi Lex Luthor derjenige, der dann irgendwann die Macht übernimmt. Und das ist auch so genial irgendwie dargestellt, weil Lex Luthor im Grunde genommen dann der Antagonist ist, der aber auch quasi Superman irgendwie gewachsen ist und einfach so super intelligent ist, dass er, und das wird dann so dargestellt, okay, Lex Luthor wird Präsident, Lex Luthor minimiert innerhalb eines Monats die Staatsschulden, Lex Luthor schafft im zweiten Monat die Vollbeschäftigung und im dritten Monat das und das. Also er wird auch so gottgleich wie Superman dargestellt und am Ende kommt es halt zu diesem Clash. Und das sehr Interessante an dem Buch ist einfach dieses Motiv, dieses, okay, ich habe die Superkräfte, ich muss die Welt retten, und wo höre ich eigentlich auf, ne? Also muss ich alles selber machen oder lasse ich auch mal die anderen Menschen machen und vertraue einfach? Und dieser ganze Konflikt, und es gibt dann auch so Subplots, wird in diesem Buch einfach geil dargestellt. Und der Batman ist dann halt auch eben ein Russe, der halt in Russland irgendwie entsteht und auch halt Superman irgendwie bekämpft.
Ist das Superman?
Red Sun, also roter Sohn.
Roter Sohn.
Nicht genau. Rote Sonne.
Superman, Red Sun. Und ist auf jeden Fall ein sehr geniales Buch von Miller. Aber du wolltest noch irgendwas. Nee, du hattest noch einen anderen Comic, den du eben kriegen wolltest.
Na, über 300 wollten wir
wahrscheinlich. Ach ja, 300, ja. Ja, da habe ich ja nachdem ich den Film gesehen habe, mein erster Eindruck war, okay, hier wurde ein neues Genre erfunden, der Nazi-Porno. Das werfe ich jetzt hier mal nur so in den Raum.
Ja, 300.
Müssen wir drüber sprechen, weil der Spruch, this is Sparta,
ist ja auch Liedkultur. Ja.
Genau.
Ja, 300. Ja, was kann man zu 300 sagen? 300 ist filmisch toll. Also der Film ist wirklich toll gemacht. Und das war's dann auch schon. Ja. Also ja, das ist wahrscheinlich so eine Glanzleistung von Frank Miller. Also ja, absoluter Militarismus, absoluter.
Von wann ist denn der Comic?
Ende der 90er.
Ja.
Absoluter Militarismus, absoluter Chauvinismus. Absolute Homophobie. Ja, es ist einfach krass. Es ist
auch,
krass.
Auch irgendwie intellektuellen und im Grunde genommen wissenschaftsfeindlich,
ja, genau.
Politikfeindlich.
Ja.
Ich habe das auch nicht verstanden. Das ist 300 hatte seine Premiere in Deutschland auf der Berlinale. Ja. Und beziehungsweise er wurde auf der Berlinale gezeigt. Und es gab eine Pressekonferenz, ja. Wo sie, und das fand ich so bizarr, weil dieser Film nach 2001, ja, mit diesem Thema, die Perser kommen, die Demokratie zu vernichten, das geht halt einfach nicht. Das kann man nicht eins zu eins, also ohne eine ironische Brechung, ohne das auf die Metaebene zu führen, erzählen, ohne sich da automatisch irgendwelchen Vorwürfen ausgesetzt zu sehen. Und Das bestätigt jetzt nochmal das, was du eben gesagt hast, nämlich dass Zack Snyder ein Nerd ist, der sich da möglicherweise auch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht hat. Der hat, die haben ihn befragt, die haben ihn gefragt, sind sie eigentlich der Meinung, dass man so einen Film zeigen und machen kann heutzutage, ohne das in irgendeiner Art und Weise zu sprechen? Und er so, ja, wieso denn? Das ist doch genau das, was in dem Comic drin ist. Ne? Ja. Also ist so komplett überfordert. So frei, ich hab doch hier einen guten Film gemacht. Und war das nicht damals so, dass sich sogar Iran bei der UN, bei der UNO beschwert hat über 300 und gesagt hat, das geht so nicht, aber das ist jetzt hier vielleicht gefährliches Halbwissen. Also der hat ja auch Wellen geschlagen. Ne?
Also das mit dem Iran weiß ich nicht, aber dazu ist noch ganz interessant, weil du das gerade angesprochen hast. Als der Film rausgekommen ist, gab es natürlich sofort Interpretationen von dem Film. Das ist ganz interessant. Man kann den Film so sehen, dass, also Leonidas ist Bush und er wird ja am Anfang von diesen Priester da, die dieses Orakel haben, die ihm sagen, du darfst nicht in den Krieg ziehen, ja. die Euryphäen oder so, nicht Koryphäen, irgendwie ja, so. Ja. Und die verbieten ihm ja in den Krieg zu ziehen. Ne? Und das ist, es ist die UN. Die UN sagt, ihr, du darfst nicht in den Krieg ziehen. Und Bush sagt, ich will aber, und das ist aber richtig, und ich ziehe das jetzt durch, egal was ihr sagt. Ja. Und deshalb ziehe ich jetzt in den Krieg gegen die bösen Perser und bin absolut in der Untermacht und ich besiege die jetzt. Und das wurde natürlich in diesen Film reininterpretiert und das gab einen großen Aufschrei, habe ich mich auch lange mit Leuten drüber unterhalten. Ja, das ist ja die absolute Parabel, das ist ja die absolute Verteidigung vom Afghanistan-Krieg und vom Irak-Krieg. Und das Interessante ist, das stimmt gar nicht. Also das war überhaupt nicht beabsichtigt. Ja. Zack Snyder hat einfach keine Ahnung.
Ja, ja, das ist genau das, was ich halt eben meinte. Also das ist halt, diese Story passt halt einfach irgendwie so wie Arsch auf einmal. Ja. Und deswegen habe ich auch nochmal gefragt, wann der Comic entstanden ist. Genau. Weil wenn er 2001 entstanden wäre, hätte man ja sagen können, okay, da hat Miller auch irgendwie so einen Plan oder so, aber das ist, glaube ich, auch eine so der Sachen, wo es einfach durch Zufälle so Überschneidungen gibt, wobei man sich natürlich streiten kann, ob jetzt natürlich, es gab ja schon Irakkriege vor 2001.
Ja, gut.
Ne? Aber long story short, wie die Politik dargestellt wird, ne? Also, oh ja, das sind ja alles so alte Männer, die labern ja nur rum, während unsere Söhne da irgendwie alles für die Freiheit und oh, diese Dialoge und dann auch noch, wenn man sich das dann irgendwie überlegt, wie das dann dargestellt wird, der Behinderte, der Krüppel, der eigentlich kein aufrechter Spartaner sein dürfte, weil er eh schon hätte vorher sterben müssen, ist derjenige, der dann die guten Spartaner verrät und dann gewinnen die Perser auch nicht, weil sie jetzt irgendwie die besseren Krieger sind, sondern nur, weil sie halt einen fiesen Trick benutzen und schummeln und ja, vielleicht muss man diesen Film tatsächlich sehen, ohne eine Ahnung von den Rest des Universums zu haben, dann funktioniert der vielleicht.
Genau, also der Film im Vakuum
ist. Ja, der Film im Vakuum vielleicht. Aber das ist. Ich gucke, also ab und zu gucke ich den auch nochmal.
Ja, ja, man kann ja durchaus
gucken. Das ist ein guter Film, den man irgendwie angucken.
Der ist halt absolut bekloppt. Man muss betrunken sein, wenn man den guckt.
Ich hätte mir halt eine Brechung an irgendeiner Stelle gewünscht, aber dann würde der ganze Film auch nicht mehr funktionieren.
Ja, es gibt auch viele, die der Meinung sind, der Film nimmt sich nicht ernst. Aber
er nimmt sich ernst. Das ist halt irgendwie genau.
Man kann den eigentlich nicht gucken, ohne den nicht ernst zu nehmen. Also wenn man diesen Film ernst nehmen will, dann es ist. Ist okay, aber auf jeden Fall.
Ja, es fällt einem auch irgendwie nichts mehr zu ein. Aber es soll, habe ich das richtig gesehen, es soll einen zweiten Teil geben?
Ja, sag's es.
So, Leonidas ist doch tot.
Ja, genau. Aber das geht ja weiter. Also die schicken ja dann irgendwie jetzt doch ein großes Heer, weil sie erkannt haben, dass Leonidas recht hatte. Und das Interessante daran, das gibt's noch nicht als Comic. Und das wird, also Zack Snyder und Frank Miller arbeiten zusammen daran, diese Geschichte weiterzuführen. Das soll dann gleichzeitig erscheinen. Also Xerxes sowohl als Comic als auch als Film. Und das wird dann wahrscheinlich nochmal irgendwie
bekloppter. Nochmal eine viel größere Katastrophe.
Gut, das haben wir noch auf unserer Liste. Verfilmte Comics, also genannte. Superman, Captain America haben wir noch nicht. The Flash, Fantastic Four. Verfilmte Comics. Ja, da fehlt noch Spider-Man, The Hulk.
Ja, gut.
Wie passt denn, weil du jetzt so ein Comic-Experte bist, wie passt denn zum Beispiel sowas wie Hellboy, was ja auch relativ neu ist, dann in diese ganze Comic-Entwicklung, Kultur, sonst irgendwas?
Hellboy, muss ich sagen, habe ich nicht so viel Ahnung von. Ja. Da kann ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen.
Sag du mal, was das ist.
Aber wenn du da...
Kann sich ja auch äußern.
Ach so, Hellboy kenne ich auch nur so ein paar Comics und natürlich die beiden Filme. Und Hellboy ist im Grunde genommen diese Geschichte des Privatdetektivs, aber halt der selber quasi einen Makel hat. Er ist nämlich eine Ausgeburt der... Naja, nicht der Hölle. Das Lustige, was ja, wie heißt denn jetzt nochmal der Autor von Hellboy? Ich vergesse jetzt den Namen. Der nimmt diesen Cthulhu-Mythos auf und transportiert den dann nochmal in seine eigene Welt. Und da sind es dann
Mike Mignola.
Genau, Mike Mignola. Der nimmt diesen Cthulhu-Mythos auf und macht aus dem Cthulhu irgendwie die Ogdrujahat. Und das sind dann also im Grunde genommen die sieben Dämonen des irgendwas, die in einer Kristallsphäre eingesperrt sind und also für das Schlechte der Welt verantwortlich sind. Und Hellboy ist halt im Grunde genommen ist halt der Schlüssel zur Apokalypse. Und in dem Buch ist das halt so, und das greift halt, das ist halt ganz lustig, weil Hellboy ist auch ein sehr nerdiger Comic irgendwie, weil er nimmt diese ganzen Nazi-Flugscheiben, Thule-Bewegung, Nazis im Weltraum, also das nimmt er alles irgendwie mit, dieses ganze Paranormale, und webt das dann halt irgendwie in eine Jetzt-Welt irgendwie ein. Und Hellboy ist halt, wie gesagt, der Detektiv. In dem Comic ist er viel mehr Detektiv als in den Filmen. In den Filmen ist das also alles irgendwie viel mehr actionlastig.
Ja, im Film ist er ja fast ein Superheld.
Ja, genau. Im Film ist er ein Superheld. Im Comic ist er einfach nur so ein Typ. Und das hätte mich jetzt nur interessiert, wie man das irgendwie einordnet.
Ja, wie gesagt, also Hellboy, ja, das ist wird gerade auch im Chat schon wieder. Hellboy ist vielleicht auch sowas, was man mal gelesen haben sollte, was ich aber nicht getan habe.
Ja.
Deshalb.
Ja, ich muss sagen, ich habe mir den ersten Teil dann geholt und habe den gelesen und muss sagen, wir haben die Filme halt irgendwie besser
gefallen. Ja, die Filme sind halt von Del Toro. Ja. Del Toro ist einfach auch ein toller Regisseur. Ja, der macht das auch super.
Ja, die bewegen jetzt hier alle Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim ist, genau, habe ich auch nicht gelesen leider, aber ich habe den Film letztens gesehen. Der Film ist toll. Also, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
Nee,
sag mal.
Ich höre Scott Pilgrim zum ersten Mal.
Das ist absolut skurril. Also, es ist vollkommen over the top. Also ich rede jetzt nur über den Film. Das ist ein Film, der wie ein Comic funktioniert, beziehungsweise wie ein Videospiel oder wie eine Mischung aus Comic und Videospiel. Also es wird eine vollkommen absurde Geschichte erzählt. Es geht um einen Jugendlichen, der datet ein Mädchen und muss aber, also er möchte sie daten, und um sie zu daten, muss er ihre sieben bösen Exe besiegen. Epischen Kämpfen. Und, also es ist, also man darf den Film nicht als Film sehen, sondern im Grunde so als Arcade-Computer spielen. Das werden auch ständig so Lebensanzeigen eingeblendet, und in den Kampfszenen kommt dann so ein Fight, und jedes Mal, wenn er die Gegner besiegt hat, zerspringen sie zu goldenen Münzen und er sammelt sie auf und kriegt extra Leben. Also es ist also vollkommen surreal. Ja, ich habe mir noch keine abschließende Meinung zu dem Film gebildet. Ich finde, man sollte ihn mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich ihn tatsächlich so toll finde, aber er ist auf jeden Fall sehenswert. Zu dem Comic selber kann ich leider nicht viel sagen. Ich weiß nur, dass es so eine leichte Mischung aus so einem westlichen Stil und so einem Manga-Stil ist. Also es ist ganz, ganz interessant.
Das sind halt
Elemente von beidem. Ja, und also der Film ist eben die Verfilmung der ersten großen, also der ersten Story-Arc aus dem Comic.
Wann ist denn der Film?
Letztes Jahr. Ich glaube, das ist
vollkommen
an, glaube, mir 2010.
Auch an mir vorbeigegangen.
Ja. Scott Pilgrim vs. The World. 2010, also die Comicreihe heißt nur Scott Pilgrim und der Film heißt Scott Pilgrim vs. The World. Ist auf jeden Fall sehenswert. Also man darf keine so kohärente Geschichte erwarten, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist sehr, sehr bunt, sehr laut, sehr, sehr flashy. Ja, aber zu dem Film als Comic-Verfilmung kann ich leider nichts sagen, weil ich den Comic nicht gelesen habe.
Ja. Gut, dann gibt's hier bitte immer noch auf Kick-Ass.
Ja.
Sagen, ich kenne den Film. Ja. Fand den auch sehr gut. Also der Film hat mir gut gefallen. Es war richtig unterhaltsam.
Ja, also Kick-Ass ist, das ist ja so ein Sand.
Also du,
ich habe leider weder den Film gesehen noch den Comic.
Ja, das Comic ist halt ein großer. Ich
aber,
das
ja ja, aber das
ich habe es halt, weder ja gelesen noch den, ach, Film gesehen.
Super.
Aber ich kann Kick-Ass trotzdem.
Ich habe die Wikipedia-Seite dazu.
Genau, gelesen. Ich auch.
Die kenne ich schon wieder nicht.
Nein, aber ich kann das trotzdem als Sprungbrett benutzen. Und zwar, das ist ein sehr, sehr interessantes eigenes Subgenre. Und zwar die Superhelden-Dekonstruktion. Das ist ja, Watchmen ist ja eine Dekonstruktion. Kick-Ass ist eine extreme Dekonstruktion von diesen Superheldenfilmen. Was da noch zu nennen ist, ist The Incredibles von Pixar, der wirklich ein toller Film,
ja,
und dekonstruiert auch diese ganzen Mythen. Und es kommt jetzt dieses Jahr ein weiterer Film raus, der nennt sich Super. Der ist so ein bisschen Kick-Ass-artig. Also es wird quasi diese Idee der Superhelden wird genommen und wird einfach mal auf die reelle Welt runtergebrochen und wird dekonstruiert. Und es ist also so ein Was-wäre-wenn. Und bei Kick-Ass, da gab es zum Beispiel diese tolle Szene, der Trailer fängt damit an. Man sieht einen Superhelden, der steht auf einem Dach und hat so Flügel an seinem Kostüm. Und das ist so eine typische epische Szene, und die Kamera fährt von unten genau hoch, und er steht da und breitet seine Flügel aus und springt runter. Und man sieht die Skyline der Stadt und er fliegt.
Ja, fliegt die Leute,
den,
die
genau, dann, und die Leute beobachten ihn und er fliegt an der Hauswand runter und dann macht es boom und er kracht in den Boden und ist tot.
In ein Auto,
oder? Er kracht in ein Auto, genau.
Taxi, oder?
Und, also auf jeden Fall, es ist, ja. Und das ist so, das beschreibt den Film schon mal sehr gut. Also es geht eben um diesen, also hauptsächlich geht es um diesen Teenager, der sich entschließt, Superheld zu werden. Und er nennt sich eben Kick-Ass, zieht sich so ein grünes Ninja-Kostüm an und fängt an, für das Gute zu kämpfen. Und bei seinem ersten Einsatz wird er abgestochen von den Kriminellen, die er eigentlich besiegen wollte. Also, und so geht es dann eben weiter. Also es ist soweit ich weiß, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber es ist ein relativ brutaler Film.
Ja, wenn es von Miller ist,
geht so.
Also das Comic ist auf jeden Fall sehr brutal.
Ja, aber der Film geht so. Also ich glaube, der Anfang mit diesem Sturz, das ist noch so mit das Brutalste, und dann, dass er da, wie er da zugerichtet wird, das ist auch noch ziemlich brutal.
Ja.
Aber danach geht's.
Okay,
also, naja, so ein bisschen.
Am Anfang hatten wir Schisser, dann lief es ganz flüssig.
Naja, man hat immer, wenn man die Story nicht kennt, denkt man immer, der Arme stürzt ja da vom Dach am Ende. Das ist aber ein anderer. Also,
das ist ja auch so ein typisches Stilmittel, mit der Erwartung von jemandem zu spielen und sie dann, wie in diesem Fall, komplett gegen die Wand oder auf den Boden fallen zu lassen. Ja.
Ja, genau.
Ich würde ja noch mal gerne, weil Miller ist echt interessant. Also Red Sun ist von Miller, Kick-Ass ist von Miller und
Wanted
ist auch von Miller.
Ach, Wanted wurde vorhin auch.
Ja, genau. Und das sind also alles Comics, die sich sehr stark damit auseinandersetzen, wie funktionieren Superhelden, wie kann man sie dekonstruieren,
genau.
Was macht Superhelden eigentlich super und sind die überhaupt so super? Und Wanted ist halt ein total überdrehter Comic und man muss den, glaube ich, auch so verstehen. Der Protagonist von Wanted ist ein, ich weiß gar nicht, der arbeitet halt in so einem Cubicle bei einer Firma und findet halt sein Leben total furchtbar. Das ist im Grunde genommen die Karikatur. Er ist so gezeichnet wie Eminem, also auch bewusst so gezeichnet wie Eminem. Und er ist halt unzufrieden mit seinem Leben, ist aber irgendwie so die typische Karikatur eines Amerikaners, der einen scheiß Job hat, irgendwie versucht, sich gesund zu ernähren, irgendwelche Zusatzernährungspillen hat, sich irgendwie den Arsch wund arbeitet, eine Freundin hat, die eigentlich eine Affäre mit seinem besten Freund hat, von der er weiß, aber nichts sagt. Also er ist auch in einer gewissen Weise so der Ritter von der traurigen Gestalt, weil er ist ein kompletter Loser. Und Dann gibt es den, oh scheiße, wie heißt denn sein Vater nochmal, der
ist lange her.
Oh, der Assassin? Nee, irgendwie sowas. Also sein Vater ist halt Superheld. Mhm. Und zwar nicht Superheld, sondern Superbösewicht. Ja, und es kommt halt zu, er wird am Anfang des Romans, des Comics wird er umgebracht. Und dann kommt halt seine Geliebte zu ihm und sagt, hier tritt seine Nachfolge an. Mhm. Und dann entfaltet sich halt der Plot, als irgendwie klar wird, die Superbösewichte haben die Welt übernommen. Und zwar schon vor langer, langer Zeit. Und das ist halt eine interessante Idee, die dort aufgegriffen wird. Also was jetzt halt die Dekonstruktion angeht, nämlich... Und das wird dann auch von einem der Bösewichte so erklärt. Naja, wir haben uns mal gedacht, warum gewinnen eigentlich immer die Superhelden und nicht wir? Und dann sagt er so, naja, also ist ganz klar, wir haben immer alleine geplottet und geschemt, ja, obwohl wir irgendwie Supercomputer und extradimensionale Wesen haben und alles Mögliche. Und dann haben wir uns überlegt, okay, arbeiten wir mal zusammen, machen wir mal einen Plan. Und dann hauen die Superbösewichte halt richtig auf die Kacke und teilen danach die Welt unter sich auf. Der Comic ist, wie gesagt, sehr überzeichnet und überspitzt und in einer gewissen Weise ist er auch eine pubertäre Wix-Fantasie. Das muss man auch mal einfach so sagen, weil es geht dann irgendwie so, dass und das würde ich auch an dem Comic kritisieren. Die Prämisse ist sehr interessant, man kann das irgendwie gut lesen, aber es gibt im Grunde genommen kein richtiges Drama, weil, und das ist jetzt wiederum ein ganz interessanter Twist, es ist zwar so eine Superhelden-Dekonstruktion, der Protagonist ist in seiner in seinen Fähigkeiten, aber im Grunde genommen wieder so übermächtig und wie ein Superman eines irgendwie Golden Ages. Also da findet auch irgendwie überhaupt keine...
Die Dekonstruktion wird irgendwie nicht vollständig durchgeführt.
Ja, genau. Und es findet, also es ist eine interessante Prämisse und es findet auch überhaupt keine kritische Auseinandersetzung irgendwie damit statt, weil dann wird halt dieser Eminem-Charakter da, der wird halt auch so ein super Bösewicht und dann gibt's halt so Szenen, wo sie dann auch Massenmorde und Massenvergewaltigungen irgendwie begehen und er rächt sich irgendwie an all seinen Ex-Freundinnen, indem er ihnen, weiß ich nicht, während sie in der Badewanne sitzen, irgendwie einen Toaster reinwirft oder dann murkst er irgendwie die Latino-Bande ab, die ihn auf dem Heimweg nach Hause immer irgendwie bespuckt und beschimpft hat. Und das ist aber so billig. Ja, es ist halt so billig, weil dann kommen die Latinos und dann knallt er sie halt ab und dann sind sie halt tot und dann sagt er so, ha ha ha. So, und das ist halt, das meine ich halt mit pubertärer Wix-Fantasie, es ist halt so eine billige Rache, die halt insofern billig ist, als sie keine Konsequenzen hat, weil diese Bösewichte halt so super böse sind und so in das Gefüge der Realität eingreifen können, dass alles, was sie machen, keine Konsequenzen hat, weil sie dann wieder die Realität irgendwie verändern. Und das sind dann auch die Grenzen des Comics. Also man kann den sich durchlesen und das ist interessant, aber man geht da auch, ja, die Botschaft ist ein bisschen fragwürdig, meiner Meinung nach.
Ja. Das scheint aber auch so ein Ding von Mark Miller zu sein. Also es ist bei Kickers, glaube ich, auch so ein bisschen, also Kickers ist auch eine ziemliche Gewaltfantasie. Größtenteils. Comic ist extrem brutal. Ja. Das habe ich auch schon an Kritik häufiger mal gelesen bei Kick-Ass, einfach, dass da die Brutalität wieder irgendwie leicht fehl am Platze ist, weil sie einfach zu übertrieben ist. Und also ich habe ein paar Szenen aus dem Film gesehen, da wirkte das eigentlich sehr gut, wie er abgestochen wird. Das war sehr realistisch, wurde das dargestellt, weil also es war nicht so visuell brutal, aber man hat eben gesehen, dass es ist ernst, das ist nicht irgendwie comichaft. Und was ich bis jetzt von dem Comic gesehen habe, die Brutalität steht irgendwie nicht im Verhältnis zur Geschichte. Also die ist einfach nur, es ist einfach nur brutal, ohne irgendwie eine Aussage darüber hinaus zu treffen, dass es irgendwie jetzt eine blutige Szene ist. Mhm. Ja, also das ist vielleicht eine Kritik, die bei Mark Miller angebracht ist.
Ja, wir müssen auch bald zum Ende kommen, weil wir noch mehr vorhaben, aber so ein paar Sachen sind auf der Liste, die ich gerne ansprechen würde. Da ist zum Beispiel Ghost in the Shell genannt, ja, in der Comics, die jeder kennt, aber keiner gelesen hat. Also Ghost in the Shell sagt mir auch was, aber ich kenne es nicht. Ich habe nicht mal den Wikipedia-Artikel gelesen.
Aber man hört, ich kenne auch nur den, ich kenne auch nur den Film.
Aber wir haben den Comic.
Also ich sag mal so, Ghost in the Shell ist im Grunde genommen einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern war, glaube ich, dadurch zur in den Fokus gerückt, dadurch, dass diese Band hieß irgendwie Wham Dune Project und die haben so komischen Kirmes-Techno gemacht und die hatten so Scooter halt und How Much Is The Fish und so und beziehungsweise sie haben halt kein Kirmes-Techno gemacht, sondern halt irgendwie so Techno oder elektronische Musik, die aber halt auch nicht so interessant war, hatten aber halt ein One-Hit-Wonder, nämlich irgendwie King of My Castle. Und das war halt auch im Grunde genommen total langweilig, weil irgendwie eine Frau die ganze Zeit gesungen hat, Must Be the Reason Why I'm King of My Castle und bla bla bla. Das Musikvideo hatte aber lauter Szenen aus Ghost in the Shell. Und Ghost in the Shell, ja, es geht halt um Androiden, die Polizisten sind.
Genau, so ungefähr.
Und um einen, wie heißt der, Puppenspieler, ne? Also genau. Irgendwie jemand, der mit einem Virus versucht, diese Androiden zu benutzen und missbrauchen, bla bla bla.
Also ich kenne Standalone Complex, nicht Standalone Complex, Entschuldigung, jetzt werde ich vom Chat abgelenkt. Ghost in the Shell kenne ich dadurch, dass das die Inspiration für die Matrix-Filme war. Die Wachowskis haben haben Ghost in the Shell gelesen und beziehungsweise die Filme gesehen und haben sich gedacht, das müssen wir verfilmen als echten Film. Daraus kann man dann vielleicht auch schließen, worum es ungefähr geht. Also es ist Cyberpunk. Es ist ein Cyberpunk-Epos und es ist eben auch eine ganz starke Verstrickung von realer Welt und virtueller Welt. Und es ist aber eben, es ist ein Manga und also deshalb habe ich davon leider auch wenig Ahnung, weil ich mich damit bisher noch sehr wenig befasst habe.
Da muss man mal jemanden einladen, der sich mit auskennt.
Ja, also
vielleicht schon mal jemanden vorschlagen.
Empfehle ich dir auf jeden Fall mal,
wer sich mit Manga auskennt,
eine eigene Folge über Mangas und Animes zu machen. Fände ich auch sehr interessant, kann ich aber nichts drüber sagen.
Christopher kennt sich aus.
Nein, ich kenne mich nicht aus, aber diese ganzen Steampunk, Cyberpunk und lalala, das sind
da kenne ich mich wieder mit aus.
Aber das ist
eine Schau, den ich halt nicht.
Ja.
Sag es.
Nein, Ghost in the Shell. Ja, wir kennen uns alle nicht irgendwie richtig genug aus, um da jetzt ausführlich
darüber reden zu können. Ich glaube, das wäre jetzt auch alles
gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Aber es gibt auch noch eine Serie, ne?
Ja, es gibt also dieses Standalone, es ist gerade im Chat auch nicht so ganz, die Situation ist inhaltlich verworren.
Ja, inhaltlich und
also
formal.
Es gibt Standalone Complex war die Serie. Also es gibt, man muss ja immer unterscheiden, bei Mangas, es gibt Mangas und Animes und die
Verstrickung.
Also Manga ist der Comic und Anime ist der Zeichentrick. Aber die Verstrickung von Original und Verfilmung ist bei Mangas und Animes meistens sehr, sehr viel stärker, als man mit westlichen Comics und der Verfilmung. Weil ganz häufig haben die Verfilmung von Comics nichts mit dem Original-Comic zu tun, während bei Animes es ganz oft so ist, dass da die Originalzeichner und Autoren an beidem gleichwertig beteiligt sind und man dadurch also das als ein Werk betrachten muss. Das muss man eigentlich bei den meisten Mangas und Animes, das ist dann ein Werk. Also man kann nicht sagen, das ist die Verfilmung davon, sondern es ist einfach nur das Gleiche in einem anderen Medium, auch wenn es da Unterschiede gibt. Trifft jetzt auch nicht auf alles zu, aber das ist so generell, muss man das anders sehen. Ja, das ist sowohl Manga als auch Anime-Serie, als auch wohl irgendwie zwei Anime-Filme. Und also es ist ein großes Gesamtwerk.
Ja, okay. Da zu empfehlen, wenn wir jetzt gerade beim Thema Anime sind und diese Kurve machen, das ist wiederum dann Mecha, also mit so Robotern beziehungsweise Roboteranzügen kann ich sehr empfehlen.
Neon Genesis.
Appleseed wäre jetzt mein Ding gewesen, aber Neon Genesis, vielleicht kennst du dich da aus. Ich möchte nur gerade, wer Appleseed noch nicht kennt, gibt's zwei Filme. Der letzte war sogar von John Woo produziert. Und zwar einmal halt der eine, der erste heißt, glaube ich, nur Appleseed und der zweite Appleseed Ex Machina. Und die Prämisse ist eine Welt, in der es einen konventionellen dritten Weltkrieg gibt. Also einen konventionell insofern, als er halt nicht mit Atomwaffen geführt wird und die gesamte Welt irgendwie vernichtet wird. Und dann gibt es irgendwie, aber ich weiß gar nicht, da habe ich den Bogen nicht so richtig verstanden, dann gibt es halt irgendwie quasi Insel der Hoffnung, Olympus. Und das ist dann so eine Nation und die dann versuchen dann so ein bisschen wie so eine UNO wieder Recht und Ordnung auf der Erde herzustellen. Und die Protagonisten sind halt ein Typ, der heißt irgendwie Briarios und der ist halt ein Cyborg. Und insofern ein besonderer Cyborg, weil sie ihm irgendwie eine Cyborg-Rüstung irgendwie an den Körper getackert haben, die ansonsten noch kein Mensch vor ihm irgendwie tragen konnte und die ihm also auch so eine gewisse, ja, fast Superkräfte irgendwie verleihen. Und es ist halt Mecha, weil die ganze Zeit in so Kampfanzüge irgendwie steigen und Mecha, sich damit dann halt komplett auf die Fresse hauen.
Genau, also im Chat wird auch gerade schon Gundam genannt. Ja. Vielleicht sollte man mal kurz erklären, was Mecha okay. jetzt ist.
Mecha geht es im Grunde genommen darum, dass die Protagonisten, aber auch die Bösewichte Roboter besteigen, die entweder nur quasi so Kampfanzüge sind, die quasi so groß sind oder ein bisschen größer als sie, die aber auch riesengroß sein können.
Und größer als Berge, ja.
Raumschiffe, es gibt dann noch, wie heißt das? Auch relativ...
Xenogears gibt's noch.
Oh, jetzt habe ich es vergessen.
Record of Lodoss.
Oh. Ist auch Mecha, auch relativ realistisch wieder.
Vielleicht kann der Chat helfen. Ja, was gibt es für bekannte Mecha-Serien? So wie Mechanik ohne das Nick. Ach.
Ja, ja. Ich habe es jetzt vergessen.
Also Gundam ist wahrscheinlich das bekannteste, aber es gibt noch ein paar Klassiker.
Ja. Und genau, es ist nämlich auch so ein Klassiker, der mir jetzt halt nicht einfällt. Aber genau, also die Leute besteigen diese Dinger und es ist halt entweder so Science-Fiction, also so komplett Science-Fiction im Sinne mit Weltraum und Power Rangers, ja, das ist auch ein schönes Beispiel.
Ja, ja gut, aber das ist eher grenzwertig.
Ja, leider, also ich habe das jetzt nur, weil das jetzt hier im Chat genannt wird. Nein, aber long story short, und das gibt's halt in allen verschiedenen Ausrichtungen und Appleseed ist halt eine Form, von Mecha. Pet Labor.
Mhm.
Pet Labor.
Ah, okay. Da finde ich, also ich hatte ja gerade schon Neon Genesis genannt. Ich finde ja bei sowas meistens die Dekonstruktion, also bei so übertriebenen Sachen, also Mecha ist ein übertriebenes Genre, Superhelden-Comics sind auch ein übertriebenes Genre. Und bei sowas finde ich die Dekonstruktion meistens viel, viel spannender als so die wo es halt played straight ist. Und da ist ein ganz, ganz tolles Beispiel Neon Genesis Evangelion. Also es ist auch ein Mecha-Anime, fängt an wie ein Standard-Mecha-Anime und auf einmal ist alles ganz schlimm. Und also das ist wirklich toll, weil man da auf einmal irgendwie, also dieses Genre wird absolut zerpflückt, die Protagonisten gehen komplett kaputt daran und am Ende ist irgendwie alles kaputt und alle sind seelisch zerstört. Und es ist nur noch eine riesige psychoanalytische Introspektive des Hauptcharakters, der sich mit sich selbst beschäftigt und irgendwie zu dem Schluss kommt, dass irgendwie alles scheiße ist. Aber ich glaube, also wir wollten ja eigentlich über Comics reden und nicht über Animes, aber ich wäre sehr dafür, dass du mal jemanden...
Ja, wir machen was mal Animes.
Über Mangas und Animes, aber Steamboy, dann, du hast gerade schon Steamboy offen, das ist sowohl Steampunk als auch Anime.
Ja, ja. Also Steamboy auf Japanisch... Steamboy. Also wie gesagt.
Ja, aber da vielleicht jemanden, der sich da besser mit
auskennt. Da kennt sich jemand anders vielleicht besser mit aus. Ja, genau. Gut. Ja, dann haken wir doch den Rest hier noch ab. Da gibt's hier noch Sachen, die ich gar nicht kenne. Punisher.
Ja, der Punisher. Das ist so das beste Beispiel für das Grim and Gritty, was aus so Sachen wie Watchmen und Dark Knight in den 90ern entstanden ist. Mhm. Also der Punisher ist eine Figur von Marvel, er hat auch keine Superkräfte oder so, sondern das ist einfach ein Untergrund, wieder so ein Vigilante, der Bekämpfung der Kriminalität auf möglichst brutale Weise verschrieben hat. Mhm. Der geht eben durch den Untergrund und bringt Kriminelle um. Der wurde zweimal relativ schlecht verfilmt. muss man nicht gesehen haben, meiner Meinung nach. Es sind einfach brutale Actionfilme. Die Comics können aber, also abhängig vom Autor, doch relativ anspruchsvoll sein. Also es hat angefangen als so ein sehr, sehr palpiges einfach Aufspringen auf den Zug von diesem dunklen Genre und hat dann aber später durch sehr fähige Autoren sehr viel an Substanz gewonnen und wurde dann auch differenzierter und facettenreicher. Vor einem Jahr war es in der Punisher-Saga dann irgendwie so, dass er gestorben ist und dann wiederbelebt wurde als er heißt Frank Castle und wurde dann wiederbelebt als Frank N. Castle, als so ein untotes Monster, der dann irgendwie zusammengestückelt ist aus Leichenstücken. Das war so die letzte Story-Arc, die ich von Punisher mitbekommen habe. Ist aber wahrscheinlich nicht so.
Dann haben wir hier noch Möbius, John Defoe.
Das kenne ich nicht. Ich weiß noch, das ist französisch, glaube ich.
Ja, oder? Möbius ist französisch. Ja, ich auch nicht.
Französische Comics. Französische Comics sind ja noch mal was ganz anderes. Ja. Das ist
ich
ganz.
Auch nicht in der Wikipedia. Chat, bitte helfen.
Also bei französischen Comics ist das Interessante. Wenn man sich mal den Namen anguckt, beziehungsweise auch wie Comics in der Gesellschaft so gesehen werden. Der Comic kommt ja von Comicstrip, also von irgendwas, was lustig ist. Das kommt ja aus den Karikaturen, die Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurden. Das waren dann die Comics oder die Funnies. Und Comics wurden immer so ein bisschen als was Lustiges, so leichte Unterhaltung angesehen,
ja, da kommen wir jetzt auf nichts,
was sie ja eigentlich gar nicht sind. Und im Französischen, das französische Wort für Comics ist nämlich bande dessinée, also einfach nur gezeichneter Geschichte, gezeichneter Band, was ja gar keine inhaltliche Aussage ist. Und da ist das Interessante, dieses...
Bande, sag ich Strip, also gezeichneter Streifen.
Gezeichneter Streifen, genau. Genau, und also keine inhaltliche Aussage im Namen des Mediums.
Ja, ja.
Und also dieses der franco-belgische Umgang mit diesem Medium ist nämlich ein ganz anderer als in der westlichen Welt.
Belgisch,
genau, Tim und Struppi, Spirou und Fantasio. Also
aber natürlich die neuen Agrippinen von Fischer und so ist natürlich ein zeitkritischer, der auch nicht komisch ist.
Ja, genau. Und das ist eben, also das ist nochmal eine komplett eigene Welt, diese französischen Comics.
Kenne ich ja als Romanist ein bisschen aus. Aber ja, müssen wir eine Extrasendung machen, weil ich mich auch nicht so gut auskenne.
Nee, aber da sind also die
Großen. Kann ich jetzt hier den Christopher abgeben?
Oh.
Nein.
Also die Größten sind natürlich Tintin und Spirou.
Genau.
Und natürlich Asterix.
Mhm.
Ja.
Genau, dann haben wir hier noch Calvin und Hobbes. Das ist auch
ja, so ganz, ganz toll.
Ja,
Calvin und Hobbes ist super, ist natürlich auch wieder was ganz anderes.
Dann haben wir XKCD.
Ja, Webcomics. Vielleicht nicht nur XKCD, sondern Webcomics im Allgemeinen sind seit ungefähr 10 Jahren groß im Kommen. Da gibt's ja, also beim Webcomic gibt's diese Theorie des Infinite Canvas. Man kann ja mit einer Webseite viel, viel mehr machen als mit so einem Buch, was man in der Hand hält. Also im Webcomic hast du wirklich alle Genres. Du hast so von den billigsten Karikaturen oder irgendwelche Porno-Comics oder so zu den epischsten Superhelden-Geschichten. Du hast wirklich das komplette Spektrum nochmal in einem ganz eigenen Medium. Und da ist gut, XKCD ist lustig, aber würde ich jetzt gar nicht mal so als Comic toll finden, sondern einfach vom Humor her. Aber
sehr so Cartoon, verlängerte Cartoons.
Genau, aber es gibt zum Beispiel ganz, ganz tolle Sachen, also auch mit langen, langlaufenden Geschichten, zum Beispiel Questionable Content ist da zu empfehlen. Hat inzwischen irgendwie fast 2000 Strips, kommt an jedem Wochentag raus, ist so ein bisschen soapartig, aber sehr, sehr lustig, hat ganz, ganz tolle Dialoge, irgendwie verrückte Charaktere. Das ist sehr zu empfehlen, wenn man mal sehr viel Zeit hat, sich dadurch
die
Questionable Content.
Kenn ich gar nicht.
Ich habe es auch erst vor ein paar Monaten kennengelernt. Ist aber, also da braucht man auch Zeit, um sich dadurch zu lesen. Also gibt's schon seit einigen Jahren. Und jetzt vor kurzem angefangen, ganz toll, Romantically Apocalyptic. Das ist so ein Endzeit-Ding. Und zwar ist das nicht nur gezeichnet, sondern das ist mit Fotomodels aufgenommen und dann am Computer so weit entfremdet, dass es wie eine Zeichnung aussieht. Also da kommen auch die Strips nur sehr, sehr selten raus, weil die sehr lange brauchen, um produziert zu werden. Und das ist so eine absurde Endzeitgeschichte über zwei Menschen, die in einer in einer vollkommen zerstörten Welt als einzige überleben, also irgendwie beide, der Captain und sein Untertan, und die versuchen da irgendwie in dieser Welt zu überleben und laufen da mit so SS-artigen Uniformen und Gasmasken rum und erleben irgendwie Abenteuer in so einer Endzeitwelt. Und also das ist visuell total toll, weil man eben, der Künstler fotografiert eben diese Szenen mit diesen Leuten und verarbeitet sie dann so, dass sie wie gezeichnet aussehen. Und also ganz tolle Farbgebung und große epische Bilder. Und da gibt's schon seit einem halben Jahr oder so, und es gibt bis jetzt erst 15 Comics oder so, weil es dauert sehr lange. Das kann ich zum Beispiel noch sehr empfehlen.
Gibt auch irgendwie so ein, noch so ein...
Was wir auch vergessen haben, was man auf jeden Fall lesen muss, ist Umbrella Academy.
Das kenne ich nicht.
Kennst du nicht?
Nee.
Nicht? Ja.
Nie gehört.
Okay.
Dann geht los.
Umbrella Academy ist von dem... der eine Typ, der es geschrieben hat, ist irgendwie von My Chemical Romance, kann das sein, der Sänger. Und also beide Bücher haben einen Preis gekriegt auch. Also es gibt mittlerweile zwei Sammelbände, und zwar einmal Apocalypse Suite und dann noch der zweite Band heißt einfach Dallas. Und es geht halt um auch Superhelden, aber halt auch so ein bisschen dekonstruiert. Und zwar die Prämisse ist halt, dass zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt Kinder geboren werden. Und zwar spontan. Von Frauen, die vorher keine Anzeichen einer Schwangerschaft irgendwie gezeigt haben.
Na, das kennen wir doch schon aus dem Neuen Testament, ne?
Ja, genau. Inception. Es passiert aber...
Nee,
aber die Frauen hatten auch...
Okay,
die Frauen hatten aber auch keine Schwangerschaft vorher, ja, sondern die Kinder ploppen einfach aus denen raus.
Ach so, okay.
Und dann gibt es einen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, ein Universalgenie, der außerirdischer ist und dann so viele von diesen Kindern einsammelt, wie er kann, und die halt zu Superhelden erzieht. Und das ist halt von der Erzählstruktur ist es halt sehr lustig gemacht, weil am Anfang des Buches gibt es immer quasi eine Geschichte aus der Jugend der Kinder. Und es ist halt sehr liebevoll gemalt und sehr lustige Ideen. Also der erste Comic fängt zum Beispiel halt damit an, dass der Eiffelturm auf einmal anfängt, Menschen umzubringen in Paris. Und dann kommen diese Kinder da halt hin und finden den Zombie-Ingenieur Gustav Eiffel. Und dann so, haha, ich habe es mir schon gedacht. Und das ist halt total geil. Und es ist eine sehr vielschichtige Geschichte. Und die haben halt auch verschiedene Fähigkeiten. Also es gibt zum Beispiel den Anführer dieser Gruppe, der Spaceboy, der halt irgendwann sagt, weil der Eiffelturm startet dann irgendwann als Rakete, weil er war nämlich ein Raumschiff, der sagt, ich will unbedingt Astronaut werden, und dann wurde er auch Astronaut, ist dabei irgendwie tödlich, also fast tödlich verunglückt, und wurde dann von seinem also Ziehvater wieder zusammengesetzt und hat aber seither den Körper eines Gorillas. Ja, also er ist dann also ein Gorilla, hat also diesen noch den menschlichen Kopf und lebt auf seiner Mondbasis. Und der Comic fängt damit an, dass also dieser Hargreaves, dieser Typ, dieser Außerirdische, der die Kinder großgezogen hat, der wird halt ermordet. Und es gibt halt noch andere Superhelden. Also einer, der ist dann auch mehr so eine Art Batman-Vigilante-Charakter, aber auch ohne jetzt besondere Fähigkeiten. Der kann einfach gut mit Messern umgehen und so. Dann gibt es The Rumor, die eine total geile Superheldenfähigkeit hat, nämlich alles, was sie fragt, wird Realität. Also sie sagt, ich habe gehört, sie hätten ein Verhältnis mit, und dann passiert das, ja. Oder zum Beispiel bei diesem, bei dieser Geschichte da in Paris mit dem Eiffelturm müssen sie die Leute wegkriegen von diesem Eiffelturm, und dann sagt sie, ich habe gehört, der Louvre verschenkt seine schönsten Bilder. Und alle Leute laufen zum Louvre, weil dort dann halt tatsächlich die Bilder verschenkt werden. Und das sind halt auch nicht so die klassischen Superheldenfähigkeiten, die diese Mitglieder dieser Familie haben. Und es ist halt auch ganz interessant, weil man merkt halt, die sind halt komplett dysfunktional und haben sich zerstritten. Ja, also The Rumor hatte dann ein Kind und ist aber gerade geschieden, weil der Mann das irgendwie nicht mehr ausgehalten hat mit ihren Fähigkeiten, ja. Dann gab es immer so eine, ja, so eine Fast-Liebesbeziehung zwischen diesem Spaceboy und The Rumor, ja.
Soll man sagen, wie das Comic heißt? Ich finde
Umbrella Academy. Umbrella Academy.
Kennt das keiner?
Wie keiner von euch kennt Umbrella Academy, das kann ja irgendwie nicht sein. Also entweder habe ich es mir gerade selber ausgedacht, was ich nicht glaube, oder ihr findet es nicht.
Ja, nee, doch.
Umbrella Academy.
Das hat einen Eisner Award gewonnen.
Ja, ja, das ist wirklich, also es ist David Barr, ne? Oder?
Ja, Gabriel Barr. Nee, Gerard Way und Gabriel Barr. Ja.
Was ist das denn? Webcomic?
Nein, 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 das ist ein Comic. Also es gibt mittlerweile zwei Graphic Novel, ja, es gibt mittlerweile zwei Bände.
Ah, Dark Horse, ja.
Und dann gibt es auch noch einen Charakter, der auch noch eine sehr große Rolle spielen wird, dann im zweiten Band in Dallas, nämlich der hat die Superheldenfähigkeit, durch die Zeit zu reisen. Und er kommt dann irgendwann auf einmal wieder.
Doch gar nicht.
Ja, er kommt dann auf einmal wieder und hat sich aber in der ganzen Zeit nicht entwickelt und ist also noch immer ein 10-jähriger Junge, ja, und ich kann es nur empfehlen, es ist ein großartiger Comic. Der zweite, Dallas, ist meiner Meinung nach noch besser als der erste. In dem müssen sie nämlich Kennedy umbringen, um die Vernichtung der Erde zu verhindern. Es ist großartig, ja. Und also der zweite auch mit Zeitreisen und genauso wirren Organisationen, okay, und Geschichten. Also wie gesagt, ja, das kann man wirklich nur empfehlen. Gut. Ist ein grandioser Comic.
Okay. Auch das, was hier in der Wikipedia zu sehen ist, an Zeichnungen, sieht auch gut
aus. Also diese Zeichnung ist halt eine Beispielzeichnung, beziehungsweise ein Artwork. Ein
Cover, Comic, okay. Ja. Also generell alles, was einen Eisner Award gewonnen hat, kann man sowieso erstmal ohne Vorbehalte empfehlen. Die Oscars der Comicwelt. Die Oscars sind gar nicht so ein gutes Beispiel. Die Oscars kann man ja nicht unbedingt empfehlen. Nein, Eisner Award Gewinner sind eigentlich generell zu empfehlen, nächstens.
Ja. Gut. Ja, wir müssen also zum Ende kommen, weil mein Speicher voll ist irgendwann demnächst. Ich glaube, 6 Minuten haben wir noch.
Ja.
Okay. Also ganz kurz jetzt noch, was habe ich hier noch auf der Liste? William Bush.
Ja, die allerersten, ja, Sequential Klassiker. Art. Das ist Platinum, ja. Platinum Age sozusagen.
Ah, genau.
Wird manchmal so genannt, quasi das Zeitalter vor der Golden Age. Comics haben ja ihren Ursprung, also als sequentielle Kunst, also Bild und Text, so ein bisschen in den im 19. Jahrhundert mit Karikaturen. Das ist auch auf der Wikipedia sehr interessant nachzulesen, zum Beispiel wo Sprechblasen überhaupt herkommen, wie die entstanden sind. Und zum Beispiel in England mit dem Punch-Magazin und so, und das Yellow Kid war ja der erste recurring Charakter, und zum Beispiel in Deutschland einer der Vorreiter war tatsächlich Wilhelm Busch. Also so Sachen
wie...
Das
ist doch klasse. Ich habe neulich, weil ich halt irgendwie fiel mir in meinen iBook-Store kostenlos nochmal Max und Moritz nochmal angeschaut. Das ist ja schon, da ist ja unheimlich viel Ironie drin, da ist Gesellschaftskritik drin, und die Kinder kommen ja hinterher auf eine wahnsinnig grausame Weise ums Leben, was ja dann auch nochmal ironisch überhöht wird. Also ich meine, wenn das in der heutigen Zeit geschrieben würde, dann würde ja Leute aussagen.
Ja.
Wenn jemand heute
so
Thilo Sarrazin hätte wahrscheinlich eine Erektion.
Achso, gut. aber trotzdem, also es ist schon ziemlich,
es geht deftig zur Sache.
Aber es hat halt wirklich also auch so verschiedene Metaebenen. Das ist halt wirklich gut gemacht. Der ist auch zum Zusammenhang zwischen Text und Zeichnung.
Naja, genau. Da gab es noch keine Sprechblasen, aber das ist halt wirklich schon dieses Sequential Art Ding. Also das kann man durchaus als eins der ersten Comics bezeichnen. Gut, das allererste Comic ist ja, naja, im Grunde die Trajansäule oder die ägyptischen Wandmalereien, also als sequenzielle.
Ja, dann gibt's ja noch ältere, dann gibt's ja noch die Höhlen da von Lascaux.
Ja, aber da ist ja, da sind ja keine Textbeschreibungen. Also,
ach stimmt, das ist kein
Text. Es geht ja um die Verbindung von Bild und von Wort und Bild in sequenzieller Form.
Das ist natürlich, in dann im alten Ägypten schon ja. besser. Und dann,
gab es im Mittelalter so Bibelgemälde, wo, mehrere Szenen auf einem Bild dargestellt wurden, zum Beispiel.
Ja, der Teppich von Bayeux.
Ja, ja, genau, genau. So, ja. Das ist auch, ein ja, Comic, ja.
Wir haben noch 3 Minuten.
3 Minuten.
Ja. Ich würde noch ganz kurz was zu Walking Dead sagen. Ja. Walking Dead ist ein Zombie-Comic. Hast du den gelesen?
Ja.
Ist das gut?
Ja.
Sehr brutal. Sehr brutal, okay. Aber das ist doch so eine Never-Ending-Story, oder?
Ja.
Das ist also im Grunde genommen so der Gedanke, Comics zu verkaufen, ist da auch.
Ja, ne, absolut, ja. Okay, ist gut. Aber gut.
Ist aber gut,
wurde jetzt auch, der Anfang wurde verfilmt als 6-teilige Fernsehserie, jetzt Mitte, Ende letzten Jahres.
Mhm.
Also die erste Staffel hat 6 Folgen, jeweils 1 Stunde. Die zweite Staffel kommt jetzt bald. Ist sehr, sehr zu empfehlen. Also wenn man dieses Zombie-Genre mag, extrem brutal. Also ich fand's hart an der Schmerzgrenze, aber wirklich sehr, sehr gut. Ja, und also das Comic ist wirklich absolut never ending. Charaktere sterben wie Fliegen.
Also ich sehe schon, wir brauchen eine Fortsetzung folgt. Wir haben ja eigentlich noch so einiges auf der Liste.
Ich würde sagen, wir können auch mal einen Podcast über Zombies machen.
Genau, das machen wir mal.
Das auch,
ich würde sagen, wir verabschieden mal die Podcast-Hörer und können ja dann noch die letzten Comics hier für die Stream-Hörer zu Ende machen.
Ja.
Ja, es lohnt sich, liebe Podcast-Hörer, den Stream anzuschauen.
Ja,
und wenn ihr als Podcast-Hörer nicht mit der Technik zufrieden seid, denn wir mussten jetzt beim zweiten Mal ohne Kopfhörer arbeiten, weil ich nur 2 Headsets habe, dann könnt ihr ja flattern.
Ja, oder mal einfach Geld überweisen.
Dann kaufe ich, ja, wenn ich das hätte. Ich kaufe auf jeden Fall noch ein zusätzliches Headset, muss dann natürlich auch ein neues Mischpult kaufen. Also ich investiere weiter, weil es Spaß macht. Danke.
Ja.
Also erstmal vielen Dank an alle und den Podcast-Hörer sagen wir jetzt Tschüss.
Ja, Tschüss. Akropolis adieu.